Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße alle, die uns zuhören, zur Folge 500 des Computer Club 2 Audiocast. Die 500. Folge ist tatsächlich auch die Sendung 500, trotz der Wirren, die es um die Nullnummer und die Folge 8 gab. Aber heute ist es die Folge 500. Ich denke, das ist eine ganz große Zahl und da sollte man schon mal nachdenken, was haben wir denn eigentlich gemacht? Woher kommen wir eigentlich? Was wollen wir tun? Wie geht es denn weiter? Aber bevor wir jetzt in aller Ernsthaftigkeit uns allen Unernsten und in aller Lächerlichkeit allen ernsten Themen widmen, würde ich ganz gerne mal fragen, was ist denn das eigentlich, die 500? Ja, 500 wissen wir alle, 500. Aber wenn wir von Computern sprechen und wollten das binär ausdrücken, dann wäre das 1111110100. Wenig spektakulär, diese Zahl. Wenn wir das Oktal ausdrücken würden, also zur Basis 8, wäre das 764. Sagt auch nichts. Wenn wir es hexadezimal ausdrücken würden, dann wäre es 1F4. Auch das sagt nicht viel. Es ist nur eine Zahl, es ist nur eine Nummer. Es ist eigentlich nichts, oder? Genauso gut könnte man da jede andere Folge feiern. Nur weil wir 10 Finger haben und ein Dezimalsystem haben, was in sich eigentlich unsinnig ist, denn viel sinnvoller ist es doch, so Basis 2 zum Beispiel zu rechnen oder zu Basis 8 oder Basis 16, wie wir es ja auch tun. Nein, wir rechnen zu Basis 10. Eine so krumme Geschichte. Was wäre, wenn wir zum Beispiel sagen, nee, sinnvoll wäre die Folge 512. 2 hoch 9, das wäre doch was. Das ist dann binär 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Das ist eine schöne Zahl, oder? Oktal ist es 1, 0, 0, 0, 0. Und hexadezimal ist es 2, 0, 0. Das wäre doch eigentlich für Computerfreaks die bessere Zahl. Aber im Grunde genommen ist alles doch ziemlich bedeutungslos. Die Anzahl ist egal, feiern kann man bei jeder Nummer, so wie man einen Geburtstag feiert. Obwohl, mit Geburtstagen habe ich auch so ein Problem. Die Leute kommen und gratulieren dann zum 50. Geburtstag. Eigentlich ist es ja die Wiederkehr, die 50. Wiederkehr der Geburt und damit auch der 51. Geburtstag, wenn man 50 Jahre alt wird. Aber wir nehmen es ja nicht so genau. Und wenn jemand 50 Jahre alt wird, wie viel ist denn das nun? Da gab es Schalttage dazwischen. Da war mal ein Jahr länger und andere waren wieder nicht so lang. Und da gibt es Schaltminuten, Schaltsekunden. Das ist so ein bisschen alles so ein bisschen willkürlich. Die Natur hat nun mal nicht unsere Maßstäbe. Und deswegen möchte ich nur sagen, bei allen, die gratuliert haben, bei allen, die sich gemeldet haben, natürlich ist die Freude groß darüber. Natürlich macht es auch ein bisschen stolz, 500 Sendungen hinter sich gebracht zu haben. Nur unterm Strich gesehen, 500 ist nur eine Zahl. Was dahinter steckt, Ideen, alles was geschehen ist, Kommunikation, hin und her, Schreiben, Anrufe, Gespräche, alle die Sachen, die man dann in dieser Zeit erlebt hat, sind jede einzelne wichtiger als die Zahl 500. Und dennoch, die Folge 500, die Erwartungen sind groß von vielen Zuhörern und deswegen sollte dieser Vorspruch nicht alles gewesen sein, sondern ich habe überlegt, dass man bei einer solchen herausragenden Zahl im Dezimalsystem, die ich für nicht so wichtig halte, durchaus mal etwas Besonderes machen kann. Und zwar haben wir nach dieser Begrüßung, die ich 500a nenne, auch noch andere Teile. Und zwar mache ich heute Folgendes. Das wird insgesamt ein bisschen ein längerer Cast. Der wird also auch länger als eine Stunde. Wie lang, wissen Sie hinterher. Ich habe es auch noch nicht zusammengerechnet, obwohl nahezu alles schon im Kasten ist. Aber es muss noch geschnitten werden. So weiß ich also noch nicht ganz genau, wie lang es wird. So, und damit Sie das nun nicht alles auf einmal runterladen müssen, denn es kann ja sein, dass Sie auch so armselig internetmäßig gestrickt sind wie ich, mit so einem geringen, langsamen Download, habe ich das aufgeteilt in 500b. Da spreche ich darüber, wie alles anfing. Und zwar von Anfang an mit dem WDR Computer Club. Danach der 500c, da spreche ich über den CC2, über den Computer Club 2, wie der anfing, was wir gemacht haben und so weiter. Danach in der 500D, da kommt etwas über die Entwicklung der Computertechnik bis heute. Nicht das, was man so normal aus Wikipedia herausliest, sondern einfach Dinge, die wir selbst erlebt haben, Dinge, die mal einfach etwas individuell gefärbt sind, aus dem eigenen Erleben heraus. Dann gehe ich auf Anfragen ein von Zuhörern in der 500E, die wissen wollten, wie geht es denn weiter mit der Menschheit? Leben wir irgendwann auf dem Mond und auf dem Mars und ist das nicht schrecklich und so weiter? In der 500F habe ich ein sehr schwieriges Thema. Ich wollte nicht zu politisch werden, denn wenn ich die Meinung über das, was der Bundespräsident gesagt hat, zu den Sachen in Frankreich, den fürchterlichen Vorkommen da, dass das Krieg sei, wenn ich da meine Meinung sagen würde, dann würde ich bestraft, denn bestimmte Dinge fallen nicht unter die Meinungsfreiheit, wenn sie das Amt oder die Würde eines Bundespräsidenten und ähnlichen Politikern beschädigen. Deswegen halte ich den Mund und lebe friedlich weiter. Aber über unsere Gesellschaft, über das, was wir freiheitlich-demokratische Grundordnung nennen, auf die wir stolz sein können, darüber habe ich ein paar Gedanken. Sowohl in die positive wie auch in die negative Richtung. Ja, und das war's eigentlich. Die Verabschiedung selbst, die habe ich noch nicht benannt, aber die könnte man ja jetzt in logischer Konsequenz auch noch benennen mit 500G. Die wird dann natürlich sehr kurz, aber da kommen vielleicht noch drei Sätze zu der einen oder anderen Sache dazu. So, jetzt wissen Sie also, was auf Sie wartet, wissen, wie das durchnummeriert ist, können die Sachen einzeln herunterladen und wenn Sie ein 500 haben, ohne irgendeinen Buchstabe dahinter, dann ist das alles. Vom Anfang bis zum Ende in einem Rutsch. Die einen schnellen Internetzugang haben, können sich das erlauben. Die anderen können es portionsweise machen. Das war's. Jetzt sollten wir uns eigentlich mit der 500b gleich beschäftigen, wie denn alles anfing. Das ist die Folge 500b. Ich begrüße Sie, wenn Sie nur diesen Teil hören wollen, ganz herzlich und empfehle Ihnen doch auch die anderen ebenso zu hören. Muss ja nicht gleich sein. In diesem Teil soll es darum gehen, wie das eigentlich mal angefangen hat mit dem WDR Computer Club. Also nicht dem Computer Club 2, der ist ja der Nachfahre, deswegen 2, sondern der WDR Computer Club ist eigentlich das erste, was in dieser Richtung da war. Im Fernsehen, in Deutschland, ich glaube sogar auf der ganzen Welt. Nun, wie fing das eigentlich alles an? Es ist ein bisschen schwierig. Der Kollege Back und ich, wir haben da sicherlich etwas unterschiedliche Sichtweisen. Aber aus meiner Sicht erzählt, und das betone ich hier und ganz subjektiv aus meiner Sicht, möchte ich Ihnen mal so ein bisschen versuchen, näher zu bringen, wie denn so eine Geschichte überhaupt entstehen konnte. Ich habe mich schon sehr früh für Elektronik interessiert und habe sehr früh angefangen zu basteln. Damals erstmal Detektorempfänger. Irgendwann kamen dann die ersten Transistoren. Und das war eine Geschichte, die eigentlich ganz, ganz irre ist. Aber da will ich im anderen Teil nochmal darauf eingehen, was der Transistor eigentlich bedeutet für diese Technologie, die wir heute um uns herum haben. Und ja, so ein Transistor war damals ganz schön teuer. Nur ich bin dann irgendwie an einen einzelnen herangekommen. Ich glaube, der hat um die 10 D-Mark gekostet. Habe ich in Köln beim Schlembach gekauft. Der Herr Hieber damals, Funkamateur, mit dem habe ich oft und lange gequatscht. Naja, auf jeden Fall der OC71, das ist ein kleines, schwarz lackiertes Glasröhrchen gewesen. Und damit konnte man Niederfrequenzverstärker ganz, ganz kleiner Leistung aufbauen. Damit fing es an. Es kamen dann andere Transistoren, es kamen immer mehr. Und im Zuge dieser Technik war natürlich auch klar, dass Computer so ein, ja, irgendwie das Fernziel ist. Also irgendwann wollte ich mal einen Computer haben. Dann kam 1974 die Zeitschrift Elektor mit einem Projekt, einem Selbstbaucomputer. Das war einfach nur irre für mich. Ich habe jedes Heft gefressen. Ich konnte nicht abwarten, bis das neue Heft am Kiosk war. Und naja, irgendwann war das Ding dann fertig. Obwohl, fertig kann man nicht sagen. Es war nie fertig. Es hat nie richtig funktioniert. Es waren so viele Fehler drin, die natürlich gepflegt, ja nicht die Fehler, sondern das Projekt gepflegt wurden, ausgebaut wurden, Verbesserungen kamen. Es kamen also ganz, ganz viele neue Sachen dazu und es war viel Resonanz auch von den Nachbauern da. Und dennoch, diese vielen Platinen, ich weiß nicht, wo sie hingekommen sind, die habe ich heute nicht mehr. Aber so richtig funktioniert hat das Ding nicht. Aber gelernt habe ich dabei, wie ein Computer funktioniert. Wirklich herunter, bis zum letzten Bit. Denn man musste jedes Bit bis zum letzten Bit hardwaremäßig behandeln. Es war ja kein Prozessor drin. Ich habe die Hefte alle gesammelt von Elektor, die Originalhefte von damals mit vielen Bemerkungen von mir. Da stehen auch Flüche und Ähnliches drin. Wenn ich mir heute diese Sachen durchblätter, muss ich sagen, es ist einfach Wahnsinn. Damals wurde die Struktur gelegt zum grundsätzlichen Verständnis, wie eine solche Maschine überhaupt funktioniert. Aber der Keim war da. Es kamen dann andere Projekte, die mich nicht mehr so sehr interessiert haben, denn das erste hatte mich verprellt. Viel, viel, viel Arbeit. Ich wusste damals noch nicht, was das eigentlich für ein Schatz war, dieses Wissen erarbeiten zu können. Aber irgendwann kam dann eben ein Platinencomputer. Der Scamp zum Beispiel, der KIM, der Interseal 6100, der war übrigens BDP8 kompatibel von der Befehlsstruktur her, ein 12-Bit-System. Das war wahnsinnig interessant. Es kamen die ersten Taschenrechner, die man programmieren konnte. Ich kann mich erinnern an den SR-52 von Texas Instruments. Der hat damals, ich glaube, über 1000 D-Mark gekostet. Das war für mich wirklich eine Sensation. Damit konnte ich plötzlich alles machen. Ich habe zum Beispiel auch meine Technikerarbeit damit und darüber geschrieben. Lösung von quadratischen Gleichungen mit Nachladen von Programmen von Magnetkarten. Das war damals, naja, bei der Prüfung musste man sich den Rechner von mir ausleihen für die Arbeit und muss, um das überprüfen zu können. Aber ich musste dann auch noch dabei sein, weil bedienen konnte so ein Ding noch keiner. Außer mir war natürlich selbstverständlich klar, dass man mir dafür nichts anderes als eine 1 geben konnte. Aber es hat Spaß gemacht. Ja, diese ganzen Geschichten, die haben mich doch darauf geprägt, einfach zu gucken, zu warten, wann kommt etwas, was tut sich. Und dann irgendwann kam plötzlich die Nachricht von einem PET 2001 von Commodore. Und diese PET 2001 von Commodore, da gab es Bilder, der hatte ein Gehäuse, das war abgerundet, so wie die viel, viel späteren Commodore CBM-Maschinen. Und irgendwann hat es das Ding dann auch wirklich gegeben in den USA. Und das war gar nicht so einfach, damals sowas aus den USA zu bekommen. Aber ich habe dann Commodore gesprochen. Ich hatte vorher schon Kontakte zu HP. Und einige Leute aus HP sind dann in eine neue Firma gekommen, Commodore in Deutschland. Und denen bin ich dann wirklich in der Woche 15 Mal auf die Nerven gegangen. Und irgendwann bekam ich dann einen Anruf. Und dann wurde gesagt, wir haben jetzt die Maschine da. Ich habe gesagt, ja und wie und wann. Und man hat sie per Express geschickt, per Bahnexpress. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe sie in Köln am Bahnhof abgeholt, am Hauptbahnhof. Das war Gründonnerstag. Und ich habe dann wirklich 3 Nächte so gut wie nicht geschlafen. Ich habe das Teil aufgefressen. Der Commodore PET 2001. 3.800 D-Mark hat er gekostet. 8 Kilobyte Arbeitsspeicher hat er gehabt, wobei noch 1 Kilobyte reserviert war für den Bildschirm. Der war damit eingebettet. Eine miserable kleine bunte Tastatur, aber einen eingebauten Kassettenrekorder zum Speichern der Daten. Damit fing es an bei mir. Naja, und das Ding, ich habe ja nichts anderes mehr gemacht, als nur davor gehangen und alles Mögliche ausprobiert und gemacht und programmiert. Und irgendwann verdichtete sich dann die Ankündigung für den Apple II. Ein Apple I war in Deutschland nicht zu erreichen. Aber der Apple II als Serienmodell. So, erstmal haben wir einen in den USA gekauft. War ein Kollege dabei, der war genauso verrückt wie ich. So, und dann war die gleiche CPU drin, 6502, wie bei dem Commodore, bei dem PET. Aber er war vom Prinzip her ganz anders aufgebaut. Es war ein offenes System. Das gesamte Betriebssystem war gelistet. Basic war gleich mit im ROM drin, ähnlich wie auch beim Commodore. Es war ein bisschen anders, war ein Integer Basic drin, konnte also nur mit Ganzzahlen arbeiten. Aber die Hardware wurde als Schaltbild mitgeliefert. Und es waren Anschlüsse vorhanden, man konnte eigene Entwicklungen bauen, einbinden, auch in das Betriebssystem. So, und das alles, das hat natürlich wahnsinnig viel Spaß gemacht am Anfang. Später kam dann auch noch ein deutscher Distributor dazu, das war die Firma Basis in Münster, Siegfried und Manfred Lettenmeier. Mit denen habe ich dann natürlich gleich Kontakt aufgenommen und die haben, bevor Apple in Deutschland überhaupt aktiv wurde, diese Geräte importiert, zum Teil umgerüstet und den Netzteil und ähnliches war damals nicht einfach. Später hat Apple dann auch 220 Volt damals noch Netzteile geliefert. Ja, und so ging es eigentlich los. Es war eine Goldgräberstimmung eigentlich und jeder, der so ein Ding hatte, der war mehr als glücklich. Es war alles teuer. Aber es hat alles Spaß gemacht und es hat eine riesige Welle losgetreten an Hobbyisten, die plötzlich aufgewacht worden sind, im wahrsten Sinne des Wortes worden sind und dann losgelegt haben, alles Mögliche entwickelt haben, Hardware, Software, alles, was man sich denken kann. Naja, irgendwann kam dann auch Apple nach Deutschland in der typischen Manier der amerikanischen Unternehmen. Der bisherige Distributor, der den Markt aufbereitet hat, die Firma Basis, wurde quasi abgemurkst. Aber ich habe dann natürlich auch mit Apple weitermachen müssen, weil Basis keine Rechner mehr bekam von Apple. Und ich habe heute noch meine Zertifikate. Ich bin das erste Servicezentrum von Apple gewesen. Und Händler Nummer 1 oder 3, weiß ich nicht mehr. Wir waren da alle in München und da wurden die Dinger dann verteilt. Ja, und ich habe das natürlich in Köln verkauft. Ich habe wahnsinnig viel Apple verkauft. Köln, Bonn, Aachen, in der Hauptsache an die Universitäten. Denn jemand anders konnte kaum etwas damit anfangen. Oder Gesamthochschule Wuppertal zum Beispiel, RWTH Aachen und so. Das war also die Anfangszeit. Und irgendwann haben wir dann mal zu Hause gesessen und eigentlich ist die Idee meiner Frau, die gesagt hat, davon kommt ja gar nichts im Fernsehen. Dann habe ich gesagt, gut, stimmt, es kommt davon gar nichts im Fernsehen. Ja, und wie Frauen so sind, dann ruft doch mal an, dann macht doch mal. Und so, ich habe gesagt, ich kann es doch nicht beim Fernsehen anrufen und sagen hier, naja, auf jeden Fall hat sie mich dann doch rumgekriegt. Also habe ich beim Fernsehen angerufen. Man hat mich zu John Pütz durchgestellt und mit dem habe ich da bestimmt eine Stunde gesprochen über diese Sachen. Der hat sich über das Telefonat gefreut, der war sehr interessiert und wir haben also alles Mögliche durchgekaut. Von vorne und hinten war also ein tolles Gespräch. Und er hat dann gesagt, ja, das Thema ist für uns interessant. Ich schicke einen Kollegen vorbei, der meldet sich bei Ihnen. Naja. Gemeldet hat er sich nicht. Allerdings gab es zwischenzeitlich von der Firma ITT einen lizenzierten Nachbau des Apple II, den ITT 2020. Und die Jungs sind auch auf mich zugekommen, weil ich damals natürlich auch Werbung gemacht habe in den wenigen Zeitschriften. Und einige Zeitungsberichte waren auch schon auf mich aufmerksam geworden. Denn es war schließlich der erste Computershop in Deutschland, den ich eröffnet hatte. Also kamen die Leute von ITT auf mich zu, haben gesagt, hier willst du den nicht auch verkaufen. Das war ein Apple, der sah am Anfang nahezu identisch aus, nur man hatte ihn mit so Ofenrohrfarbe gestrichen, also silbern gemacht. Aber er hatte noch einen Unterschied. Und zwar hat man ihn umgebaut auf 50 Hertz. Das amerikanische Originalgerät lief ja mit 60 Hertz. Das war alles gut und schön, aber man hat gleichzeitig auch noch das Timing geändert, sodass die HGR, die Auflösung, ein Auflösungsmodus, nicht mehr kompatibel war mit Apple. Das heißt, wenn ich Original-Apple-Grafiksoftware verwendet habe, habe ich senkrechte Streifen da in den Bildern gehabt. Und das war natürlich ziemlich blöde. Es gab zwar später Hardware-Änderungen, die das überwunden hatten. Es gab auch Software, die zum Teil damit lief. Aber so der große Erfolg war es nicht. Und man hat dann hinterher einen ITT 3030 da auf den Weg geschickt, aber da war es eigentlich auch schon vorbei. Apple hatte das Rennen gemacht. Man hat hier ein inkompatibles Gerät versucht in den Markt zu drücken, was aber nicht funktioniert hat. Aber große Firmen machen solche Versuche. Manchmal geht es ja auch gut. Ja, aber irgendwann dann kam doch, weil ITT versucht hat, Programme mit dem Gerät zu verkaufen. Die wollten also damals schon den Nutzen verkaufen. Und da haben wir eine Kartei, irgend so eine kleine Datenbank, denn sowas gab es ja damals gar nicht. Man hatte Basic und konnte in Basic oder, wenn man es konnte, in Assembler programmieren, musste aber alles selbst programmieren. Datenbanksysteme gab es dafür überhaupt nicht. So, also haben wir da eine kleine Textverarbeitung und eine Lagerverwaltung und so weiter gemacht und eine Kundenkartei. Die wurde dann nach Berlin eingeflogen, weil das wie üblich mit Software in der letzten Nacht fertig geworden ist. Und wurde dann da vorgestellt und siehe da, das war auf einer Funkausstellung, wo ITT die Geräte mit unserer Software vorgestellt hat. Und siehe da, da kam plötzlich der Bayerische Rundfunk. Und hat bei mir angeklopft und hat gesagt, hier, hör mal, wir haben uns das angesehen in Berlin und die haben gesagt, das sei von euch. Und das war eine freie Mitarbeiterin, die in der Nähe von Köln wohnte. Und können wir da nicht irgendwas machen? Aus diesem Kontakt heraus entstand dann Alpha 5, eine Computerspielshow. Da waren erstmal ein Apple mit Grafik. Diese Grafik wurde gesteuert über verschiedene externe Aktoren und zwei Kindergruppen haben dann gegeneinander gespielt. Also Alpha 5 gibt es, glaube ich, auch noch ein paar Videos vom Bayerischen Rundfunk im Internet. Später sind es dann zwei Rechner geworden, die mit einer Tastatur gesteuert wurden, wo man dann den Output umschalten konnte, weil einer hat sich immer mal aufgehangen und das ist bei der Produktion immer schwierig. Die Steuerpulte habe ich übrigens noch, könnte ich mal in der Fernsehsendung mitbringen. Die Software auch, aber da müsste ich mal gucken, dass ich die auf dem Apple wieder zum Laufen kriege. Da war nämlich spezielle Hardware dabei. Ja, und das kleine Männlein, was da rumsprang, das hatte ich Bitty genannt. Das hatte sich da auch eingebürgert. Und das lief dann an. Ich bin jeden Monat manchmal mehrfach nach München geflogen oder gefahren, je nachdem, wie viel ich mitnehmen musste an Gerätschaften. Dann haben wir da produziert. Und eines Tages in München rief jemand an im Studio und sagte, hier, hör mal, ich bin auch in München. Im Moment können wir uns mal treffen. Da habe ich gesagt, ja, wer sind Sie denn? Dann war das Ulrich Rode. Ulrich Rode war eigentlich ein freier Mitarbeiter von Jean Pütz in Köln. Und aus irgendeinem Grund hat der Jean Pütz das wieder ausgegraben bei sich und hat gesagt, da hat doch mal irgendein Dödel angerufen, kümmere dich mal drum. Na gut, ich habe gesagt, jetzt hier in München im Studio geht nicht, aber wir können uns ja in Köln treffen, denn er wohnte damals auch in Köln. Naja, das haben wir dann gemacht. Und dann war der Ulrich Rode da Und dann habe ich gar nicht wieder losgekriegt. Wollte ich auch nicht. Der ist unglaublich nett und freundlich gewesen, Diplom-Mathematiker. Der hat sich das angeguckt. Ich hatte damals einen Ausstellungsraum mit einigen Geräten, da Apple und ITT 2020 und andere Geräte. Ja, und dann haben wir die Dinge durchgekaut von vorn bis hinten. Dann hat er noch Handbücher mitgenommen von Apple, hat mich darum gebeten, sei ich in die Malaie, und ist wieder gegangen. Und ja, dann war im Grunde genommen wieder mal Schluss. Bis ich mal wieder in München war, bis er mal wieder anrief und bis er sagte, der Wolfgang Back, der möchte eine Sendung machen und wir machen die zusammen und wir wollen etwas über Computer machen. Hättest du nicht Lust, da irgendwie mal mitzukommen und so? Naja, dann haben wir uns verabredet und dann hat Wolfgang Back mit Unterstützung von Ulrich Rode eine Sendung gemacht, die Wolfgang Back moderiert hat. Da war der Ulrich Rode dabei mit einem Schachspiel, welches auf dem Apple lief. Das hat sich zur Verfügung gestellt. Sargon 2.5 war das damals, glaube ich. Und es waren noch zwei, drei andere Leute dabei. Und der Wolfgang Back ist dann rundgelaufen und hat jeden befragt, wie das nun ist und was er mit seinem Computer macht. War eigentlich für die damalige Zeit ein sehr schöner Überblick. Wir waren auch abends nach der Produktion noch essen und haben uns wie üblich gesagt, ja, wir bleiben in Kontakt und so weiter. Aber offensichtlich hat diese Sendung kein Schwein interessiert. Es kam so gut wie keine Reaktionen darauf. Es war einfach zu früh. Bis dann, irgendwann hatte ich Kontakt zu NOS, zu Radio Hilversum. Und Radio Hilversum, da war Hörfunk natürlich. Der Hans Janssen, der war Redakteur da. Und die haben Programme für Computer, für Personal Computer, die man normal auf Kassette speichert, über den Sender ausgestrahlt. Jetzt hatten die das Problem, dass man verschiedene Computer, die hatten verschiedene Basic-Dialekte und hatten für verschiedene Funktionen verschiedene Befehle. Das heißt CLS zum Bildschirmlöschen oder Home oder wie auch immer. Und da gab es eine ganze Reihe Befehle. So, und wie kriegt man das nun kompatibel? Indem man diese Befehle nicht verwendet. Aber was macht man, wenn man sie braucht? Man ruft ein Unterprogramm auf. Das heißt, diese ganzen Befehle, die nicht kompatibel waren, wurden hinten an die Programme angehangen. Und dann hat man also nicht gesagt Bildschirmlöschen mit einem spezifischen Befehl, sondern hat gesagt GoSAP irgendwohin. Und dort wurde dann dieser spezielle, für diese Maschine gültige Befehl ausgeführt. Das war also so ein spezieller Teil für die einzelnen Rechner. Und das eigentliche Programm war der Teil, der für alle gültig war. Ja, und dann haben die diesen Basic-Code ausgestrahlt auf Mittelwelle, auf der, damals hatten sie gesagt, Jumbo-Welle, 747 Kilohertz. Und zu Hause saßen die Leute und haben das aufgenommen mit dem Kassettenrekorder und haben das dann versucht wieder einzuspielen in ihren Rechner. Das war auch nicht so einfach. Da musste man mit verschiedenen Lautstärken probieren. Am Tonkopf wurde rumgespielt und alles Mögliche. Also manchmal klappte es gar nicht, manchmal nach einer Stunde. Dass es beim ersten Mal geklappt hat, war damals undenkbar. Es war Brudelskram. Aber es hat funktioniert. Ja, und das habe ich dann Wolfgang Back mitgeteilt, habe gesagt, hier, hör mal, da hat sich dies und das und jenes geändert und da müssten wir, sollten wir mal. Das hat ihm dann sehr, sehr gefallen. Er hat damals die Sendung FF gemacht und hat gesagt, okay, dann komm doch mal vorbei, mach doch mal irgendwas, was können wir denn machen? Und ich habe gesagt, ich würde ganz gerne auf dem Apple II am Programm schreiben, was eigentlich gar kein Programm ist, das besteht nur aus Remarks, also aus Bemerkungen. Und da drin sollte die Telefonnummer und die Anschrift stehen, wohin die Leute sich wenden sollten. Das haben wir in der FF-Sendung erklärt und ausgestrahlt über den Tonkanal. Fürchterliches Gekreiche. Und naja, und hatten vorher schon ein bisschen publik gemacht, dass wir sowas machen wollten. Und da war plötzlich der Erfolg da. Ich weiß nicht mehr, wie viele Zuschriften Wolfgang Back bekommen hat, aber es waren Hunderte, wenn ich mich recht entsinne. Die hatten das, was wir über den Tonkanal in der Fernsehsendung ausgesendet hatten, aufgenommen auf ihren Kassettenrekorder, in der Regel übers Mikrofon, das Eingebaute, haben dann das versucht, ihren Apple II hineinzuladen und konnten dann diese Remarks in dem Basic Listing lesen und haben sich dann an diese entsprechende Adresse gewendet. Nachdem da die Resonanz noch relativ hoch war, haben wir gesagt, gut, dann machen wir doch irgendetwas. Und da haben wir dann den Know-How Computer Club gegründet. Nicht so ein richtiger Club, sondern einfach so in der Art oder die Ecke davon. Also in dem Know-How, das war damals eine Sendung, haben wir dann diese Computerecke gegründet. Das ging dreimal, Resonanz war gut, dann wurde die Sendung plötzlich abgesetzt. Und dann kam eigentlich der Knackpunkt, den man, naja, allein eine halbe Stunde lang erzählen müsste. Ich will es mal kurz machen. Nachdem die Sendung nun zu Ende war, gab es zwei, dreimal eine Ausnahmegenehmigung, dass wir da noch was machen konnten, und dann war Schluss. Es gab keinen WDR Computer Club in der Art mehr. Das hat es ja bis dahin auch nicht so richtig und wirklich gegeben. Auf jeden Fall hatten wir dann die Idee und haben gesagt, pass auf, tagsüber ist ja nichts. Jetzt werden Sie sagen, was meinten der damit? Ja, Fernsehen. Es liefen tagsüber keine Fernsehsendungen, jedenfalls nicht in dem dritten Programm, WDR 3, sondern das ging abends um 18 Uhr los, da kamen Nachrichten und dann war wieder nichts. Und dann ging es um 20 Uhr weiter mit der Tagesschau und dann ein bisschen Programm. Also tagsüber lief ein Testbild und ein fürchterlicher Testton dabei. So, und da haben wir gesagt, Mensch, es muss ja nicht den ganzen Tag der Piepton da laufen, da könnte man doch unsere Programme, so Basic-Code-Programme und so Sachen, die könnte man doch da aussenden. Ja, der Wolfgang Back hat einen Antrag geschrieben zur Aussendung einer Computersendung nachmittags irgendwie und so weiter. Jetzt hatten wir das riesige Glück, dass kein Mensch verstanden hatte, was der Wolfgang Back eigentlich wollte. Ein Computerprogramm ausstrahlen hieß dann für die Macher, wir wollen eine Sendung, eine Fernsehsendung mit Computern machen. Und das fanden die gut. Klatsch war die Genehmigung da. Und es ging mit vielen Wirren und so weiter los. Wir konnten den WDR Computer Club als regelmäßige Fernsehsendung aussenden. Wir wurden öfter mal verschoben, von sonntagsvormittags auf samstagsabends, auf samstagsvormittags, auf freitags, auf mittwochs. Das war, naja, ein Hin und ein Her, wie das üblich ist. Wir haben uns aber dann gehalten mit einigen Änderungen, bis es dann im Jahr 2005 doch immer enger wurde, weil der WDR fing an, seine Sendungen kaputt zu machen, die ihn groß gemacht hatten. Und dazu gehörte auch der Computer Club, der WDR Computer Club. Und dann hatten wir im Februar 2006 die letzte Sendung. Und das war's dann. Ich habe dann versucht, mit dem Wolfgang Back in seiner Redaktion andere Sachen zu machen, aber das war nichts. Irgendwelche Videos drehen ist nicht so mein Ding. Ich kann etwas zeigen, ich kann etwas erklären. Aber naja, gut. Ich habe dann versucht, ein Jahr lang da irgendwas in der Richtung zu machen. Aber das war gar nichts. Also habe ich es sein lassen. Wolfgang Back hat es auch sein lassen. Er ist dann in Vorruhestand gegangen. Und damit war die Sache zu Ende. Zu Ende? Naja, nicht so ganz. Denn der Wolfgang Back ist ja nun eigentlich keiner, der so die Hände in den Schoß legt. Und er und ein Kollege, ein ehemaliger freier Mitarbeiter von ihm, der Manfred Kläuber, sind dann zur Telekom gefahren und haben mit denen gesprochen, ob man nicht da irgendwie eine Sendung machen könnte. Denn das war alles im Aufbruch, in der Aufbruchsstimmung. Und naja, in dieser Zeit wusste keiner so recht, was kommt an bei den Leuten, was kann man machen, wie kann man es machen, wie kann man es produzieren. Auf jeden Fall waren diese Gespräche unerquicklich. Ich habe ähnliche übrigens gehabt. Da waren auch irgendwelche Dödels, die allen möglichen Kram erzählt haben, aber von Tuten und Blasen keine Ahnung hatten. Und auf dem Rückweg haben die beiden dann wohl gesagt, was ist denn, wenn wir ein Audio machen? Keine Fernsehsendung, sondern Audio. Das können wir doch heute allein und auch über das Internet zum Download anbieten. Ja, und da hat der Wolfgang Backburg gesagt, ja, fragen wir mal den Rudolf. Und da haben sie noch auf der Rückfahrt bei mir angerufen. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, Wolfgang Back in seiner unnachahmlichen, charmanten Art sagte, hast du noch Ahnung von Computern? Weißt du noch, was läuft? Ich habe gesagt, was meinst du nur eigentlich? Ja, und dann hat er mir erzählt, als sie hätten sich überlegt, ob man nicht sowas machen könnte als Audio und so. Und ich habe gesagt, ja klar, warum nicht? Ich bin ja noch mittendrin in der Thematik. Das war donnerstags und montags haben wir dann in Köln zusammen einen Audiocast aufgenommen. Und das war die Nullnummer. Und das ist aber dann eine andere Geschichte. So, das war das Ende vom 500B. Das heißt also WDR Computerclub, wie er entstanden ist, bis hin zum Ende und wie es dann weitergeht, das erfahren Sie in der Folge 500C. Wenn Sie das allerdings alles an einem Stück geladen haben und hören wollen, dann hören Sie einfach weiter. Herzlich willkommen zum Computerclub 2 in der Folge 500C. C aus dem Grund, wenn Sie das allein hören, wissen Sie jetzt, da gibt es bestimmt A und B. Es gibt auch hinten dran noch etwas. Wenn Sie es insgesamt hören, wissen Sie jetzt, dass wir irgendwo mittendrin sind. In der 500B habe ich darüber gesprochen, wie der WDR Computerclub eigentlich anfing, wie es dazu kam und wie es zu Ende ging. Und möchte jetzt aufgreifen, weitermachen, wie es zu dem Computerclub 2 kam. Ich habe schon erzählt, dass nach einem Gespräch bei der Telekom Wolfgang Back und Manfred Kläuber auf der Rückfahrt sagten, dass man doch so etwas selbst machen kann. Manfred Kläuber hatte ein Tonstudio und dass man sowas dann online anbieten kann im Internet. Es gab damals schon einige Podcasts und sowas in der Art wollte man machen. Allerdings wollten das dann Wolfgang Back gemeinsam mit mir machen, denn noch während der Rückfahrt nach Köln hat Wolfgang Back angerufen bei mir und hat gesagt in seiner unnachahmlichen Art, hast du noch Ahnung davon? Bist du noch im Thema drin? Und nachdem ich gesagt habe, ja klar, was sonst? Hat er mir dann erzählt, worum es ging und ob ich mitmachen wollte. Habe ich gesagt, natürlich, selbstverständlich. Das war donnerstags. Montags saßen wir in Köln im Studio und haben den Computerclub aufgenommen, den Computerclub 2. Wir haben ein bisschen drüber sinniert, warum zwei, aber letztendlich es ist nun mal der zweite, den wir gemacht haben und den wir noch machen und deswegen die Nummer 2. Naja, dann ging es los, dass wir erstmal eine Nullnummer machen wollten, denn man macht, wenn man eine neue Sendung beginnt, immer eine Nullnummer. Also war das der CC2 Audiocast, denn wir sagen nicht Podcast, Podcast, dieses Kunstwort, Ei-Rundfunk, um es mal zu verballhornen, wollten wir nicht, sondern wir sagen auch nicht Tempotaschentücher und Tesafilm und ähnlichen Kram. Aber dem habe ich mich niemals anschließen können und deswegen gibt es auch keinen Podcast bei uns, sondern es gibt nur den Audiocast. Also, haben wir das auch geklärt. So, und die Nullnummer haben wir auch schon geklärt. Und natürlich haben wir dann abends gespannt gesessen, nachdem das online gestellt war. Es ging durch viele Presseticker und überall wurde darauf hingewiesen, dass wir aus dem Computerclub, dem WDR Computerclub heraus jetzt einen Computerclub 2 als Audiocast aufgenommen hatten und den online gestellt haben. Ja, und kurz nach 20 Uhr ging plötzlich gar nichts mehr. Da lag der Server auf der Schnauze. Das heißt, es sind so viele Zugriffe gewesen. Und wir haben also bis Mitternacht, ich glaube, über 150.000 Zugriffe gehabt. Ja, und dann ging es natürlich weiter, auch am nächsten Tag. Es gab immer und immer wieder Download-Probleme, die ganze Woche im Grunde genommen. Und da haben wir gesagt, okay, wenn die Leute wirklich so interessiert sind, gut, dann machen wir das jetzt mal. Wir machen das mal ein halbes Jahr. Und dann gucken wir mal, wie das Interesse ist und wie das weitergehen kann. Ja, und nach der Nullnummer kam dann natürlich die Folge 1 und dann die Folge 2 und dann die Folge 3. Aber dann wurden die Fragen immer größer. Folge 3 war dann die vierte Folge und die Folge 6 war eben dann unser Audiocast 7. Und dieses Durcheinander haben wir dann beendet, indem wir von 7 auf 9 gesprungen sind. Naja, Wir haben eine 8 gemacht. Wer Lust hat, soll sich anhören. Die ist relativ kurz, wo wir diese Problematik erklären. Das ist keine richtige Folge, sondern das ist nur der Lückenbüßer, falls jemand die 8 sucht, dass da überhaupt eine Erklärung da ist, warum es keine reguläre, richtige Folge 8 des Computer Club 2 Audiocast gibt. Und dann ging es eigentlich los. Schlag auf Schlag. Jede Woche nach Köln. Ich wohne ja im Westerwald. Wolfgang Backert ist der Einfache. Und diese Produktion, dann haben wir irgendwann gesagt, gut, wenn wir zwei auf einmal machen, dann wäre das vielleicht besser. Nun gut, dann haben wir dann eben zwei an einem Produktionstag gemacht. War auch im Grunde genommen noch immer relativ zeitnah. Nun, dieses halbe Jahr ging um und am Jahresende haben wir gesagt, so, wir haben gesagt, wir wollen das ein halbes Jahr machen, wie sieht's aus? Aber mittlerweile hatte sich die Downloadzahl drastisch erhöht. Mittlerweile war eine richtige Fangemeinde entstanden. Mittlerweile haben es Leute gegeben, die ein Forum gegründet haben. Es gab sogar zwei CC2-Foren. Das eine ist aber nicht gepflegt worden, da waren nur Schweinereien und Sauereien von irgendwelchen Bots drin. Und das andere, was wir da hatten, das ist sauber gewesen, aber es hat wohl ziemlich viel Arbeit gemacht. Naja, es war aber nun kein, sagen wir mal so, offizielles Forum, denn es ist ja von Freunden und Fans von uns gemacht und betrieben worden. Kaffeedoktor, der ist ja auch heute noch Administrator in unserem Forum, der hat das damals aufgebaut und mit am anderen zusammen, aber Kaffeedoktor ist heute noch dabei. Gut, worauf ich eigentlich hinaus wollte, wir haben es dann also weitergeführt und haben gesagt, okay, es wird so schön und so gut angenommen, dann machen wir es weiter. Und dann, irgendwann im März, kam plötzlich die Anfrage von NRW-TV. Und so, wie das üblich ist, unsere Zuschauer haben gesagt, hier, da gibt es ja den Computer Club 2 als Audiocast, das, was früher WDR Computer Club war. Und wäre das nicht eine Möglichkeit für euch bei NRW-TV auch so eine Sendung zu machen? Und ein Mitarbeiter, der nicht mehr bei NRW-TV ist, aber ein paar Häuser weiter arbeitet, der hat sich dann an uns gewandt und hat gesagt, hier, wie sieht das eigentlich aus? Wir haben dann gesagt, okay, dann komm doch mal vorbei. Und dann haben wir darüber gesprochen. Es war am Anfang nicht ganz so einfach, unter einen Hut zu kommen, nicht mit NRW-TV. Da hatten wir relativ schnell eine Richtung gefunden. Aber wir im Computer Club 2 hatten da doch unterschiedliche Meinungen. Wolfgang Back wollte ganz gern einen Mitarbeiter haben, eingestellt haben, der eben da Sachen macht und vorbereitet, so wie er das eben auch gewohnt war beim WDR. Ist ja ganz klar, nur da hat er nicht einen, sondern da hat er etliche gehabt. Und der Manfred Kläuber wollte nicht so richtig ran wegen Arbeit und viel zu tun und so. Und Wolfgang Back hat dann gesagt, der wollte die Fernsehsendung von Anfang an auch, genau wie ich, dass er nicht unbedingt gebraucht würde, aber das hat ihn dann überzeugt. Also hat er auch Ja gesagt. Dann haben wir die erste Fernsehsendung produziert. Es war noch eine Stunde, Stundensendung, mit einem großen Gesprächskreis. Wir wussten da auch noch nicht so richtig, was will NRW-TV und wie sieht's aus. Aber auf jeden Fall ist die Sendung genauso gut angekommen wie der Audiocast. Was mehr im Moment genutzt wird, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist so ein bisschen Richtung Fernsehen, auch heute noch. Und dann haben wir da weitergemacht. Wir haben also erstmal Stundensendungen gemacht, bis zu einer Programmreform. Und hatten uns dann auch so ein bisschen arrangiert. Man weiß ja am Anfang nicht, was sind das nur für Typen da bei NRW-TV. Und die wussten nicht, was wir für Kerle sind. Aber das gesamte Team von Anfang an, muss ich sagen, war einfach nur super. Die Arbeitsweise ist natürlich eine ganz andere als beim Öffentlich-Rechtlichen. Da haben wir 30, 35 Leute gehabt, die alles Mögliche da gemacht haben. Requisite, Maske, Schnitt, Regie, alles, was da, was weiß ich nicht, war. Und das war doch ein Riesenstab. Und da haben wir dann, wenn wir eine Sendung, Computer Club, produziert haben, einen Tag aufgebaut, gemacht, dann wurde eingeleuchtet und hin und her. Dann haben wir einen Tag geprobt, abends aber alles wieder abgebaut und weggeräumt. Das musste verschlossen werden, alle unsere Geräte. So, und dann haben wir am dritten Tag haben wir dann die Aufzeichnung gemacht. Und dann haben wir 3 Tage gebraucht mit 35 Leuten für 30 Minuten. Bei NRWTV haben wir für die eine Stunde einen halben Tag zur Verfügung gehabt. Das hat funktioniert. Wir haben uns alle angestrengt, haben alle vorbereitet und das ging. Aber es wurde dann immer effizienter. Und irgendwann kam dann die Programmleitung von NRWTV und hat gesagt, so, könnt ihr nicht 2 halbe Stunden machen? Das ist besser als einmal im Monat eine Stunde. Das ist irgendwo effizienter, passt auch besser ins Programmschema. Na gut, habe ich gesagt, dann machen wir das eben so. Und dann haben wir eben alle 14 Tage eine halbe Stunde Sendung gehabt. Allerdings auch nur einmal im Monat produziert, zweimal. Wäre einmal für NRWTV zu aufwendig gewesen, aber auch für uns. Zweimal nach Düsseldorf fahren, das sind von mir aus schließlich 130 Kilometer und es muss alles vorbereitet, eingeladen und so weiter werden. Ja, und das lief gut und läuft gut. Zwischenzeitlich hat auch der Programmplatz gewechselt und irgendwann haben wir dann auch diese Sendungen, die bei NRWTV am Anfang zum Download angeboten wurden, selbst zum Download anbieten können. Selbst, naja, Speedpartner als Provider hat uns das angeboten und bei denen liegen unsere ganzen Sendungen. Da muss man sich auch bedanken, genauso wie bei NRWTV. Dafür, dass sie uns auf diese Art und Weise unterstützen und selbst noch mit anderen Sachen. Also wenn da mal an irgendeiner Sendung irgendwo was geschnitten werden muss oder so, das wird auch bei Speedpartner gemacht. Das ist also wirklich super, diese Unterstützung, diese Hilfe. Naja, und so hat sich das eben entwickelt, etabliert. Heute ist es, ich möchte sagen, fast nicht mehr wegzudenken. Die Sendungen selbst werden nicht nur bei Speedpartner, sondern auch noch im YouTube, in einem eigenen CC2-Kanal, zum Download angeboten. Einmal hier die komplette Sendung und dann haben wir von der Firma, die diese YouTube das Handling dafür übernommen hat, bei dem ich mich auch bedanken möchte, hat dann gesagt, pass auf, wir könnten das eigentlich besser machen, wenn wir die Sendung auch noch auseinanderschneiden und nur noch die Themen einzeln anbieten. Und jetzt machen wir eben beides. Wenn eine Sendung 3 einzelne Themenbereiche hat, gibt es also 3, bei uns nennt es sich Filetstücke, und es gibt die gesamte Sendung zum Download. Und das wird gut angenommen. Das ist eine schöne Sache. Man kann gezielt suchen und das läuft. Weiterhin, die meisten wissen es sehr wohl, bei TechTime TV, Christian Maas, da läuft unsere Sendung. Bei Rhein-Neckar-Fernsehen, RNF, da läuft unsere Sendung. Und auch noch in TV Zwickau. Da ist unser Kontaktpartner der Udo Rückkalwies. Dann bin ich letztens wieder gewesen. Und auf YouTube sind da auch vom Udo einige Beiträge. Unter anderem auch das, dass ich da zu Gast war und dass wir da dieses Jahr zum Beispiel über den Raspberry gesprochen haben. Ja, das sind so diese Aktivitäten, die da sind. Und nun ist es natürlich so, dass eine solche Fernsehsendung, da kann man nicht ins Studio gehen und sagen, ich mach mal was. Sondern hier müssen erstmal Ideen da sein. Wenn diese Themen dann soweit ausgewählt sind, muss die Realisierbarkeit geklärt werden. Was brauche ich an Hardware, an Geräten, an Gesprächspartnern? Wer ist da? Und das ist manchmal gar nicht so einfach mit den Gesprächspartnern. Und man erreicht ja auch nicht jeden jederzeit. Und nicht jeder kann sofort sagen, ja, ich komme oder ich will nicht. Da gibt es also doch viel Gesprächs- und Abstimmungsbedarf. Und dann, wenn aber dann ein Thema festgeklopft ist, heißt noch nicht, dass es dann wirklich in der Sendung auch kommt, weil manchmal kommt eben auch etwas dazwischen. Dann muss das vorbereitet werden, Informationen geholt werden, eingelesen werden in das Thema, Hardware beschafft werden, irgendwelche Dinge aufgebaut, getestet, installiert werden. Und Computer und Technik überhaupt ist bösartig. Sobald Technik ein Fernsehstudio sieht, fängt sie an zu spinnen. Das war beim WDR so. Ich konnte 3 Rechner monatelang laufen lassen mit den Sachen, die ich dann im WDR Computerclub vorstellen wollte. Habe sie ins Studio gebracht und der Scheiß funktionierte nicht mehr. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Das heißt also, man muss immer irgendwie, wenn es möglich ist, noch ein redundantes System dabei haben. Und das muss allerdings vorher auch aufgebaut, getestet werden. Und wenn Sie sich jetzt überlegen, wie man das alles machen muss und wenn man alles doppelt haben muss, dann ist es schon ein erheblicher Aufwand. Und dann ist es nicht ein Thema, sondern da müssen ja dann 3 oder 4 Themen vorbereitet werden. Die Geräte müssen dann vorher nochmal getestet werden. Da muss alles abgebaut werden. Da muss man sehen, dass man auch wirklich jedes Kabel, jeden Akku, jeden Stecker und jeden Adapter alles dabei hat. Das muss dann eingepackt werden, eingeladen werden, im Studio ausgepackt werden, aufgebaut werden. Dann muss es da wieder funktionieren. So, und dann bei der Produktion, die seit 3 Jahren quasi live gemacht wird, dann muss das auch während der Produktion funktionieren und laufen. So, und heute ist es so, dass wir normalerweise ab 12 Uhr im Studio sind, alles ausladen, das Studio herrichten, weil zwischenzeitlich ja auch andere Produktionen da drin sind, dann unsere Sachen aufbauen, anschließen, testen. Jeder Computer muss dann in irgendeine definierte Position gefahren werden, entsprechende Programme geladen, Tabellen oder was auch immer gezeigt werden will. Hardware muss nochmal aufgebaut, getestet werden. So, und wenn das alles funktioniert, wenn das alles läuft und wenn das Licht stimmt, und dann machen wir eine Stellprobe. Das heißt, hier wird nur gesagt, okay, hier fangen wir an, wie immer, und dann gehe ich darüber und du darüber und dann kommt das und dann machen wir das und dann dahin und so, damit die Kameraleute wissen, was ist. Es muss vorher abgesprochen werden, was wird man denn zeigen. Hier habe ich ein kleines Teil und hier habe ich dies und da ist ein Raspberry und da ist ein Stecker und da ist was weiß ich was. Damit die nicht überrascht werden, dass einem plötzlich da was einfällt. Ja, und wenn wir das dann gemacht haben, das ist dann eine Sache von 10 Minuten oder so, dann fangen wir einfach an. Und dann sind wir fertig. Ja, das geht dann quasi die halbe Stunde live durch. Die wird nicht geschnitten, in aller Regel, es sei denn, es geht wirklich was schief. Und danach abbauen, umbauen, weil wir 2 Sendungen produzieren, das neue aufbauen und genauso wieder einrichten, hinrichten, herrichten und wieder eine Stellprobe kurz absprechen und danach geht es weiter mit der 2. Folge und danach ist Abbau, Schluss und Feierabend. So, und all das, was ich nur so jetzt oberflächlich ansprechen konnte, wo noch viel, viel mehr Sachen dahinter stecken, dabei sind, all diese Geschichten müssen geleistet werden. Also eine Fernsehsendung, die beim WDR, wie ich schon sagte, damals mit 35 Leuten 3 Tage gedauert hat, davon machen wir 2 heute in einem Nachmittag. Und teilweise mache ich es ganz allein. Und das muss man mal in die richtige Größenordnung bringen. Dazu gehört aber auch ein eingespieltes Team bei NRW-TV, die Kameraleute, mit denen wir da zusammenarbeiten und auch die Technik, Bildschnitt und Ton, die sind alle willig, die wollen alle, die möchten alle was Gutes rausbringen, die helfen mit, die gucken, die denken mit, selbst wenn wir irgendwo ein technisches Problem haben, da klappt wieder irgendein blöder HDMI-Umschalter nicht oder sonst etwas, selbst da wird mitgeholfen, also das ist ein wunderschönes Arbeiten, es ist eine Sache, die Spaß macht und dennoch, am Tag nach der Produktion liege ich in der Ecke und mache gar nichts mehr. Da kann passieren, was will. Außer Essen und Klo gehen passiert bei mir nicht viel. Ich schaffe es normalerweise noch nicht mal. Alle Sachen, die ich im Studio hatte, die müssen ja wieder ausgepackt werden, an die richtige Stelle gelegt werden, von alten Geräten Batterien rausgenommen werden und so weiter. Das schaffe ich dann meist auch noch nicht mal. Das dauert dann das Wochenende, bis ich dann wieder richtig auf Tour bin. Aber das Wochenende, montags kommt dann schon wieder der Audiocast. Und so eine halbe Stunde Audiocast dauert immer noch, wenn ich die Themen recherchiert habe, einen halben Tag mit der Aufnahme, mit dem Überspielen, mit den ganzen Schneiden, Konvertieren, Hochspielen und so weiter. Und wenn dann mal ein Rechner nicht mitspielt. Gut, aber das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Also, wir haben so, ich denke, ein rundes Paket, den Audiocast seit über 9 Jahren jeden Montag plus Sondersendungen online stellen, online bringen. Und ein Jahr weniger, exakt auf den Tag, ein Jahr später kam nämlich die Fernsehsendung, ein Jahr weniger haben wir an Produktionen in Fernsehsendungen. Die Folge 500 des Audiocast heute ist klar, das geht weiter, aber ein nächstes großes Ziel ist die Folge 200 der Fernsehsendung CC2, die nächstes Jahr am 27.11. glaube ich ansteht. Und das sind noch ein paar Tage hin, aber da muss ich mir noch mal überlegen, ob man da etwas macht, zumindest vielleicht mal einen besonderen Gast einladen oder so. Aber gut, das ist ein anderes Thema, müssen wir heute nicht darüber sprechen. Der CC2 wird so, wie er im Moment läuft, weitergeführt, aber ich möchte einige Verbesserungen reinbringen. Ich möchte wieder sowohl in den Audiocast wie auch in den Videocast mehr Gesprächspartner hineinbringen. Das bedeutet mehr organisatorischer, redaktioneller Aufwand, den ich dieses Jahr nicht leisten konnte, denn ich bin ja noch berufstätig, für die, die es nicht wissen. Nicht nur, dass ich nebenbei noch Videos, Firmenvideos produziere, sondern dass ich auch noch zu Kunden rausfahre und dort technische Probleme löse, repariere. Und da fehlt manchmal doch ein bisschen die Zeit. Aber das wird kommendes Jahr etwas anders organisiert und auch anders strukturiert. Und da wird es dann vielleicht am Anfang weniger, aber später mehr Gesprächspartner geben. Auch im Audiocast. Den hatten wir die Produktion auf abends verlegt, weil die Zeit, als Heinz Schmitz mitgemacht hatte, konnte er tagsüber nicht. Und da mussten wir abends produzieren und abends einen Gesprächspartner, Interviewpartner zu finden, ist ziemlich schwierig. Das wird nächstes Jahr auch geändert. Ich werde das Tonstudio ändern und andere Anschaltmöglichkeiten haben, damit das alles besser und einfacher geht. Das nur mal so als kleiner Blick aus der Entwicklung des Computer Club 2 heraus über die gegenwärtige Situation in die Zukunft hinein. Alles das kostet natürlich auch Geld und wir sind da für jede Spende dankbar, aber da werde ich extra nochmal darauf kommen. Jetzt denke ich, dass erstmal so die großen Wissenslücken bei einigen Leuten, die ja selbstverständlich da sind, denn man kann ja nicht hier reingucken, wo ich jetzt hier sitze, wie das hier aussieht oder ins Studio. Könnte man vielleicht ja mal machen, verlosen, Besuch im Studio oder sowas. Mal überlegen. Diese Sachen, ich wollte ich ein bisschen transparenter machen, etwas nach draußen bringen, damit sie eher verstehen können oder ihr eher verstehen könnt, für die, die mich mögen, wie so etwas passiert, wie es anfängt, wo möglicherweise unsere Probleme sind. Und die gibt es immer. Denn wenn die Fernsehsendung fertig ist bei NRW-TV, dann wird die bei NRW-TV kodiert, auf den Server gelegt. So, und das dauert dann auch noch mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, je nachdem, wie viel Arbeit da im Moment gerade ist. Und dann kann SpeedPartner diese Files laden. Bei SpeedPartner werden sie wieder kodiert in die unterschiedlichen Formate. Teilweise müssen sie auch vorn oder hinten noch geschnitten werden. Manchmal kommen die Dateien auch in zwei Teilen, wenn wir zwischendrin abgesetzt haben. So, und das ist, übernimmt also SpeedPartner. Und dann stehen sie zum Download bereit. Manchmal erst kurz bevor der Download offiziell der Startschuss kommt. Manchmal sogar schon eine Woche vorher. Und gleichzeitig muss aber auch aus diesen Dateien dann diese YouTube-kompatible Version gemacht werden und zerschnitten werden in die Filetstücke und davor und nach Band dahinter gehangen werden und Musik und so weiter. Auch das ist ja ein Aufwand. Das heißt, das kommt nach der Produktion bei NRW-TV im Studio und da sind fleißige Helfer dabei, die da mitmachen. So, und dann haben wir noch einen, den Udo Wenzek, den muss ich erwähnen, der viel Korrespondenz macht, der mir ganz viel Arbeit abnimmt in dem Bereich Anfragen, die an uns gerichtet werden, die an uns kommen. Und viele Dinge fängt er im Vorfeld ab und das, wo er vielleicht nicht genau weiß, da kommunizieren wir darüber. Ich wollte gerade sagen, reden wir darüber, aber wir schreiben in der Regel mehr. Deswegen auch ein ganz großes Dankeschön an ihn dafür, dass er so viel abnimmt. Und allein, ganz allein ging es nicht. Könnte ich es nicht. Nicht in dem Umfang, nicht in dem Maße. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir so viele Hilfen haben, die einfach mitmachen. Genauso wie auch Thomas Ritter, der den Shop betreibt. Und das macht er selbstständig, das macht er auf eigenes Risiko. Gut, natürlich sprechen wir darüber, wenn er irgendwas Neues aufnimmt, den Shop, und dass er da nicht irgendetwas aufnimmt, was uns in irgendeiner Art stören könnte, das ist vollkommen selbstverständlich. Und dennoch, wir reden darüber, und auch die Eule, die ja als Maskottchen dient, deren Name immer noch nicht klar ist, denn die Abstimmung geht ja bis Ende des Jahres. Auch diese Eule, die ist übrigens eigentlich eine Idee von meiner Frau und Thomas Ritter. Die haben sich ganz, ganz viele Sachen da ausgeguckt, ausgesucht, und muss den beiden sagen, das ist euch wirklich gut gelungen. Dieses Maskottchen mit dem, wofür es steht, nämlich als Nachteule, als schlaue, kluge Eule, als Symbol für die, die nachts vor dem Computer sitzen und ihre Birne quälen, ist wirklich eine tolle Sache. Ja, und ich glaube, bei Ihnen kommt es ja auch relativ gut an, denn Thomas Ritter hat mir gesagt, er ist laufend ausverkauft, er muss sie nachbestellen. Nun haben wir sie so preiswert gemacht, dass nicht viel daran übrig bleibt, aber wir wollen ja irgendwie eine so Identifikationsfigur haben. Und bei mir sitzt sie auch, guckt mich jetzt im Moment wieder an. Wahrscheinlich denkt sie, wann hört ihr endlich auf zu labern. Wenn Sie das auch denken, in die Ecke stellen, schämen. So, ich höre jetzt auf. Es gibt ja noch mehr als die Folge 500c, sondern es gibt ja auch noch, na, soll ich es verraten? Nee, hören Sie einfach zu. Und tschüss. Das ist die Folge 500d, wie Dora, des CC2 Audiocast. Und für alle die, die die anderen Casts nicht gehört haben, das lohnt sich auch. Aber in diesem Teilcast, so möchte ich ihn mal nennen, soll es um die Entwicklung der Computertechnik gehen. Technik? Ja, das ist noch die Frage. Ist das denn alles Technik gewesen? Wenn ich das richtig gelesen habe, dann soll wohl schon im Jahre 3000 vor Christus Geburt der Abakus in Gebrauch gewesen sein bei den alten Babyloniern. Der Abakus, Sie wissen, was das ist. So ein rechteckiger Holzrahmen mit ein paar Stäben drin, und da sind Kugeln aufgereiht, die man hin und her schieben kann, und haben bestimmten Muster und Struktur, kann man damit rechnen. Zum Teil sehr schnell rechnen. Ich habe es also in russischen Geschäften gesehen, noch vor ein paar Jahren. Da wurden damit anstelle einer Kasse die eingekauften Waren aufaddiert. Und es hat sogar gestimmt. Das heißt also, das Teil ist jetzt 5000 Jahre alt. Aber war das ein Computer? Wahrscheinlich nicht. Nur rechnen. Man wollte eigentlich immer wiederkehrende Arbeiten ersetzen durch die Fähigkeit einer Maschine. Eine Maschine sollte also alles das, was uns ermüdet, was uns dumm vorkommt, ersetzen können. Und das ist, glaube ich, auch der eigentliche Antrieb gewesen für diese Entwicklungen. Und Wilhelm Schickartz hat bereits 1624 den ersten Rechner gebaut, der hatte 4 Funktionen. Das heißt Addition und Subtraktion, und man konnte natürlich die fortgesetzte Addition auch multiplizieren und durch fortgesetzte Subtraktion auch eine Art Division machen. Gottfried Leibniz hat 1673 die erste mechanische Rechenmaschine konstruiert, die die Grundrechenarten dann vollständig beherrscht hat. wo man also nicht auf Tricks zurückgreifen musste. Nur die beiden Maschinen haben niemals so richtig funktioniert. Man war feinmechanisch, technisch noch gar nicht in der Lage, diese Sachen so zu bauen, dass sie auch wirklich vernünftig, richtig gut funktioniert haben. Naja, aber man hat daran gearbeitet, die Theorie war vorhanden. Es gab also eigentlich die Überlegung, wie man sowas bauen könnte, würde man es bauen können. Und 1805 kam dann ein Schritt, der auf den ersten Blick vielleicht gar nicht mit Computern zu tun hat, aber die mechanischen Webstühle wurden mit Lochkarten gesteuert. Das ist von Jacquard, der hat sich damals überlegt, dass man so wiederkehrende Funktionen, wir würden vielleicht heute sagen Programmschritte, auf Lochkarten stanzen kann, um damit dann mechanisch, die wurden mechanisch abgetastet, bestimmte Funktionen an den Webstühlen auszuführen. Ja, und so ging es dann eigentlich weiter. Es kamen immer kleine Schritte hinzu. Wussten Sie zum Beispiel, dass die eigentlich erste Programmiersprache bereits 1830 entwickelt wurde? Also bevor man überhaupt den ersten Ansatz hatte, wie man einen Computer realisieren konnte. Und zwar die Programmiersprache wurde nach dem Namen ihrer Erfinderin Ada genannt. Ada, das war die Gräfin von Lovelands und die hat, warum auch immer, eine Programmiersprache entwickelt, die sie nicht einsetzen konnte, die sie nur denken konnte. Sie hat Programme wohl auf Papier geschrieben und hat selbst Computer gespielt und es hat funktioniert. Und ganz erstaunlicherweise, erst 150 Jahre später wurde diese Programmiersprache dann tatsächlich Realität und auf Computern zum Einsatz gebracht. So lange hat es gedauert, bis man die weit vorausdenkenden Menschen tatsächlich beweisen konnte. Beweisen, dass ihre Gedanken richtig waren, dass ihre Überlegungen richtig waren. Also ist schon ganz schön erstaunlich. Zum Beispiel George Boole, der hat 1850 oder 53, glaube ich, seine heute noch Boolesche Algebra genannte Sprache entwickelt, mit der man im Grunde genommen logische Schaltfunktionen ausrechnen konnte und auch heute noch kann und die umsetzen kann in elektronische Schaltungen. Und dann gibt es ganz, ganz viele weitere Namen. Charles Babbage zum Beispiel, der hat 1833 sowas seine Analytical Engine gebaut. Hermann Hollerith, die Hollerith-Maschine, vielleicht sagt Ihnen das noch was, hat er 1924 ist es zu IBM gegangen. Ich glaube, kurz vor der Jahrtausendwende, also 1890 herum, hat er die entwickelt. Dann gab es die Chiffriermaschine Enigma und die wurde bereits 1918 zum Patent angemeldet. Naja, und so geht es eigentlich weiter und weiter. Wichtig für uns ist vielleicht noch, dass als der eigentliche Vater des Computers Konrad Zuse, Professor Dr. Konrad Zuse, gilt. Ein Deutscher, der schon in den 1920er, 30er Jahren herum bei seinen Eltern im Wohnzimmer aus alten Relais seine Ideen umgesetzt hat und eine Rechenmaschine entwickelt hat. Gut, es ging damals um verschiedene Sachen, die auch militärisch genutzt wurden, aber das lag, glaube ich, in der Zeit. Aber allein die Idee, alte Telefontechnik zu verwenden, Spulen da umzuwickeln von Relais, diese Relais aber so zu verschalten, dass man Aufgaben stellen konnte und diese Maschine hat diese Aufgabe gelöst, das ist ja schon irgendwo irre. Er hat dann in der Zeit von 1930 herum die Z1 entwickelt, die aber niemals so richtig gelaufen ist und 1941 dann die Z3. Diese Z3, das war ein programmgesteuerter Computer, der erste programmgesteuerte Computer der Welt. Alle anderen Ansätze, die bis dahin realisiert worden sind, das waren festprogrammierte Sachen. Und Konrad Zuse hat aber damals schon Daten und Programme in einem Bereich nahezu gleich behandelt, so wie es heute bei Betriebssystemen Unix, Linux auch noch gemacht wird, wo man tatsächlich Geräte als Dateien behandeln kann und die auch so behandelt werden. Konrad Zuse hat damals auch schon, ich glaube 1939 sowas, die ersten Ideen zu Plankalkül gehabt. Plankalkül ist eine Programmiersprache, die derart fortschrittlich und komplex ist, dass man sie niemals auf Computer laufen lassen konnte. Naja, niemals stimmt nicht. Irgendwann um 2006 herum gab es die ersten Versuche, die zum Erfolg geführt haben, Plankalkül tatsächlich zum Leben zu erwecken. Eine Programmiersprache, die zu dem Zeitpunkt 60 Jahre alt war oder über 60 Jahre alt war. Gut, man hat heute wesentlich effizientere und bessere und auf die Hardware angepasste Programmiersprachen. Und dennoch, es ist einfach ein genialer Streich gewesen. Das passt auch zusammen zu seiner Denkweise, zu seinem Computer, zu diesem frei programmierbaren Computer, den er gebaut hat. Und diese Möglichkeiten damals und den Zeitgeist damals, den hatte dann 1945 so etwas John von Neumann umgesetzt. Vielleicht haben Sie schon mal gehört von Neumann-Maschine. Das ist also eine Überlegung, eine Idee, wie ein Computer arbeiten kann. Er hat das auf der Basis gemacht, dass er ein Prinzip definiert hat für gespeicherte Computerprogramme. Wie die gespeichert werden, wie die abgearbeitet werden, diese sequentielle Abarbeitung. Das hat er also relativ gut dokumentiert und auch dargestellt. 1945. Wir haben jetzt noch 2015. Ja, das heißt, die Entwicklung ist schon sehr, sehr lange in diese Richtung Computer gegangen. Aber interessant wurde es erst, als die Halbleiter auf die Welt kamen. Denn Konrad Zuse hat mit Relais angefangen, sagte ich gerade. Später hat er Röhrencomputer gebaut. Diese Röhrencomputer, die aus so vielen Röhren, die ja geheizt werden mussten, die unheimlich viel Strom gebraucht haben, bestanden, die waren immer kaputt. Wenn die mal gerechnet haben, dann war das ein Glücksfall. Lange Zeit ging es nicht gut, dann war wieder das nächste Teil kaputt. Das ist so, wenn man eine Maschine hat, die derart komplex ist und die so viel Hitze entwickelt, so viel Energie braucht, das liegt in dem System. Was viel Energie braucht, ist auch anfälliger. Und dann kam irgendwann die Entwicklung des Transistors. Das ist ja auch so eine Geschichte. Denn man sagt normalerweise, dass der Transistor 1947, 48 entwickelt wurde, vorgestellt wurde der Welt. Die Ideen, die sind allerdings viel, viel älter. Da war zum Beispiel Julius Edgar Lilienfeld. Der hat 1925 ein Patent angemeldet. Wir würden heute sagen, das sei der Transistor gewesen. Und zwar ein Feldeffekt-Transistor. Also kein Spitzentransistor oder Flächentransistor, wie sie dann später kamen, sondern ein Feldeffekt-Transistor. Und diese Ideen, diese Überlegungen, die waren auch nur theoretischer Natur, denn in der Praxis konnte er das nicht umsetzen. Es gab weder die Materialien dafür, noch die Technologien. Dann hat ein deutscher Physiker, Oskar Heil, 1934 einen Feldeffekttransistor erstmalig aufgebaut. Und diese Entwicklung ist aber dann auch wieder verschwunden, denn man konnte das technologisch nicht anwenden. Man wusste auch noch nicht so richtig, wieso, wofür, warum braucht man das. Und dann ging es erst weiter, so 1942, da gab es einige Leute, die haben angefangen zu experimentieren, auch bei Telefunken. Der Herbert Mattare, der hat mit Doppeldioden oder Dualdioden oder Doppelspitzendioden, es gibt verschiedene Bezeichnungen dafür, hat er etwas aufgebaut. Es ging darum, dass man Radargeräte, die Signale, diese Echos auswerten kann, und dazu brauchte man diese Doppeldioden. Und dann ist ihm beim Experimentieren plötzlich aufgefallen, dass da irgendetwas nicht stimmte. Wenn an einer Diode eine Spannung anlag, dann hat sich der Strom durch die andere Diode verändert. Er ist also mehr oder weniger zufällig auf diesen eigentlichen Transistoreffekt gestoßen. Und da muss man vielleicht mal für die Leute, die keine Techniker sind, kurz einfügen, was ein Transistor ist. Das ist im Grunde genommen ein elektronisches Bauelement, welches etwas steuert. Ich kann mit einem kleinen Strom einen großen Strom steuern. Bei anderen Bauformen, die sehr hochohmig sind, kann ich allein mit der Spannung, also ohne Strom, ohne Leistung, nur mit einer Spannung eine große Leistung verändern. Und das ist also das Prinzip eines Verstärkers zum Beispiel. Und das ist das Prinzip eines Schalters, dass ich mit einer kleinen Änderung, Luft, Dichte, Feuchtigkeit, Helligkeit oder was auch immer, irgendetwas schalten kann. Ein Schütz, ein Relais, eine Lampe oder sowas. Also ein Verstärkerelement, welches mit einem kleinen Input einen großen Output erzeugt. Natürlich braucht es Energie dafür. Als dann der Transistor entwickelt war, da gibt es verschiedene Modelle davon, das Ding, das war relativ groß, wusste man auch noch nicht so wirklich und richtig, was man damit eigentlich alles machen und anfangen konnte. Gut, irgendwann gab es dann die ersten Transistoren für die Industrie, es wurden die ersten Geräte gebaut, es wurde erstmal irgendwo in einem niederfrequenten Bereich, denn die ersten Transistoren waren sehr langsam in ihrem Schaltverhalten, gearbeitet, Niederfrequenz oder ähnliches. Vielleicht können Sie sich noch erinnern, die ersten Fernsehgeräte, die haben volle Röhrenbestückung gehabt, und dann irgendwann kamen so ganz langsam Transistoren in diese Technologie herein. Hochfrequenz, UHF-Empfänger zum Beispiel, war lange Zeit nicht möglich. Da hat man immer noch Röhren verwendet. Das kam erst später. Heute hat man zum Beispiel ein komplettes Radio auf einem einzigen Chip mit vielen, vielen Transistorfunktionen. Das waren die integrierten Schaltkreise, IC oder IS genannt. Und diese integrierten Schaltkreise, die dann irgendwann begannen, die Industrie zu interessieren, die waren der Auslöser dafür, dass unsere Technologie heute so Unglaubliches leisten kann. Wenn wir uns überlegen, der erste Transistor hatte die Größe eines kleinen Schneidbrettes, und heutzutage hat man Milliarden dieser Transistorfunktionen auf einem einzigen Chip. Und die funktionieren sogar noch. In aller Regel. So, und dann ist ganz klar, dass diese Entwicklung der letzten 60 Jahre, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger, dass die eigentlich erstens nicht vorhersehbar war, dass sie so schnell geht in dieser Komplexität, und dass sie zweitens damals gar nicht denkbar war, was heute ein Computer leisten kann. Und das ist aber die Entwicklung, die sich gegenseitig immer wieder angestoßen hat. Umso leistungsfähiger die Computer waren, irgendwann wurde ja auch der Mikroprozessor entwickelt. Man sagt zwar von Intel, aber eigentlich hat Texas Instruments das schon ein paar Jahre vorher gehabt, nur die haben nicht erkannt, was man eigentlich damit machen soll, mit einer solchen Technologie, und haben das in der Ecke gelassen. Und dann irgendwann kam Intel, die haben eine Rechenmaschine entwickelt für eine japanische Firma, haben da in zwei Chips gegossen, und später kamen sie dann auf die Idee, was man damit alles noch mehr machen kann. Und irgendwann war eben dann der Mikroprozessor geboren. So, und damit hat man dann eben auch nur Prozesse gesteuert. Bis dann wiederum einige Leute kamen, die dann gesagt haben, man kann ja mehr machen, wir können den ja frei programmieren, der kann ja einen Arbeitsspeicher bekommen, der kann ja eine Tastatur für den Input bekommen. Bildschirme gab es lange Zeit noch nicht, die kamen dann erst sehr spät. Am Anfang war es höchstens kleine Lämpchen als Ausgabeeinheit, später Leuchtdioden, oder dann irgendwann kamen mal so die ersten Bildschirme. Aber man hat natürlich auch erstmal früher viel gedruckt. Am Terminal war eben dann ein Drucker, ein Ausgabedrucker. Und wenn man irgendeine Rechnung hatte und wollte sie überprüfen, musste man sie ausdrucken. All das für uns heute nicht mehr vorstellbar, weil unsere Smartphones, die wir haben, eine derartige komplexe Struktur enthalten, die 1950 kein Mensch geglaubt hätte. Nein, man hätte gesagt, das ist einfach Wahnsinn, das stimmt nicht, das ist Spinnerei, das geht nicht, das kann man nicht, das ist nie möglich. Ich glaube, noch 1970 hätte man unsere heutigen Kommunikationskleincomputer, die wir haben, verleugnet, weil die Großrechenmaschinen das noch nicht mal vom Ansatz her beherrschten. Aber die Entwicklung ist eben weitergegangen. Das Einzige, was im Moment, nicht nur im Moment, auch große Probleme bereitet, das ist, naja, es sind eigentlich zwei Punkte. Einmal die Taktfrequenz. Lange Zeit war es so, jedes Mal, wenn ein neuer Computer auf den Markt kam und später auch die PCs auf den Markt kamen, wurde immer gefragt, welche Taktfrequenz hat er denn? Ein PET 2001 von Commodore zum Beispiel, der war mit 1,0 irgendwas Megahertz getaktet. 1 Megahertz Taktfrequenz. Das ist also aus heutiger Sicht lächerlich. Und die Z80, naja, die ersten waren auch langsamer getaktet, aber dann irgendwann kamen sie dann auch auf 2 Megahertz, auf 4 Megahertz. Die ersten PCs liefen in der Regel alle mit 4,77 Megahertz Taktfrequenz. Und dann war es natürlich klar, dann kam irgendwann 8 Megahertz und 10 Megahertz und 16 Megahertz und 50 Megahertz und 100 Megahertz. Und 200, 500, 800, 1 Gigahertz, das war irgendwo schon nicht mehr zu glauben. Und dann 2 Gigahertz und 3 Gigahertz. Und es gab auch welche, die mit 4 Gigahertz liefen. Nur weiter ging es nicht. Theoretisch wäre es noch weiter gegangen. Nur das große Problem ist, umso schneller getaktet wird, umso höher wird die Verlustleistung. Das heißt, weil in der Umschaltzeit von Null Stromfluss bis zu Stromfluss entsteht die Verlustleistung. Und umso mehr dieser Umschaltzeiten pro Zeiteinheit da sind, umso höher wird die Verlustleistung. Und irgendwo musste man sagen, nee, jetzt geht's nicht mehr weiter. Und das hat man dann irgendwo in der Gegend um die 3 Gigahertz herum gemacht, weil es dann unökonomisch wurde, die Prozessoren zu heiß wurden, zu viel Strom brauchten, die Ausfallrate zu hoch wurde. Und hat dann angefangen, mehr Kerne da rein zu basteln. Erstmal waren es 2 Kerne, das war schon toll. In einem Chip 2 Kerne. Und 4 Kerne und 8 Kerne und 16 Kerne. Und es gibt mittlerweile sogar 64 Kerne. Gut, nicht für uns, könnten wir wahrscheinlich auch nur schwerlich bezahlen. Man hat also im Grunde genommen gesagt, wir wollen nicht einen Arbeiter haben, der immer schneller arbeitet, sondern wir lassen mehrere parallel arbeiten. Und das ist jetzt das zweite Problem, dieses Parallelarbeiten. Wir Menschen können uns abstimmen. Wir können flexibel und im Flug unsere Arbeit aufeinander abstimmen. Dem anderen mithelfen oder einen Moment warten oder irgendwas anderes übernehmen. Das können die Prozessoren nicht. Wie auch. Sie werden ja von Software befehligt. Und die Software kann es auch nicht. Man hat heute gute Ansätze. Gut. In Anführungszeichen, das mag jeder selbst beurteilen, ob es gut oder nicht so gut ist. Aber ich kann mich erinnern an eine Ausgründung aus der RWTH Aachen 1980 herum. Das war damals die Firma Pasitec, Falk Kübler, da bin ich gewesen. Der hatte damals Transputer entwickelt. Das waren Mikrocontroller, die hatten I.O.-Einheiten, die intelligent gearbeitet haben. Die haben intern Arbeiten zum Teil aufgeteilt, parallel aufgearbeitet. Die hatten Hardware-Links, wo irgendein Programmsegment sagen konnte, ich bin fertig hier und jetzt kann der Nächste. Und diese Programmiersprachen, die speziell dafür entwickelt worden waren, haben versucht, Aufgaben zu parallelisieren. Das geht natürlich nicht so, wie wir das machen, weil es ist zu viel Kommunikation, zu viel Aufwand notwendig. Und es hat funktioniert, aber es war ineffizient. Wir haben selbst bis heute in den modernsten Softwaretechnologien, die wir haben, noch nicht die Möglichkeit, dass wir sagen, wir haben hier einen Prozessor mit einem Kern und da einen mit 16 Kernen. Und der mit 16, da wird per Software, per Betriebssystem vielleicht sogar die Aufteilung gemacht, dass das Ding jetzt wirklich 16 Mal so schnell arbeitet. Nein, bei weitem nicht. Das Parallelisieren, das automatische Parallelisieren von Aufgaben ist auch heute noch ein großes Problem. ist auch heute noch irgendwo für uns nicht denkbar. Denn wäre es denkbar, hätten wir längst dafür die Programmiersprachen und die Betriebssysteme entwickelt und könnten sagen, gut, nehmen wir mal 1000 Kerne oder 10.000 Kerne und werden immer schneller. Daran wird gearbeitet, daran wird gedacht, wie man das effizient machen kann. Und wir Menschen können ja auch nicht so viele Aufgaben parallel abhandeln. Gut, unbewusst ja, mit einigen Bereichen. Aber wir wissen ja auch nicht, wie das geht, wie das Gehirn das wirklich macht. Wenn wir das vielleicht mal irgendwann entschlüsselt haben, könnten wir das auf unsere Multikernprozessoren übertragen. Aber so weit sind wir noch nicht. So, und wo stehen wir heute? Nun, unsere Controller, unsere Mikroprozessoren, die ja in unterschiedlichsten Arten als Controller verwendet werden, die vielleicht nicht in voller Definition einen Computer darstellen, aber die man doch leicht zu einem Computer machen kann, die sind mittlerweile für die einfachen Aufgaben so klein geworden, dass sie überall drin sind, überall drin sein könnten, aber bald überall drin sein werden. Wenn wir uns unsere Geräte ansehen, das ist doch ganz egal, was wir haben. Ob wir ein Radio haben, ob wir eine Waschmaschine haben, ob wir ein Display haben, ob wir eine Armbanduhr haben, ob wir eine Lampe haben oder einen Heizlüfter oder sonst was. Überall steckt als Steuerung ein solcher frei programmierbarer Controller drin, weil man ihn eben frei programmieren kann. Er ist viel flexibler, als wenn ich jedes Mal eine neue Hardware entwickeln müsste. Das heißt, unsere Computer sind überall. Wir können uns die Computer nicht mehr entziehen. Wenn ich in moderne Autos hineinsehe, das war schon eine Sensation, wenn da mal irgendwo ein Prozessor drin war, vor 25 Jahren. Aber jetzt, ein Vierteljahrhundert weiter, da haben wir 100, 150 Controller, kleine Mikrocontroller in unseren Autos, die alle auf irgendeinem Weg miteinander kommunizieren, auskommen müssen, Daten austauschen, wo wir sicherheitsrelevante Aufgaben in Echtzeit überwachen müssen und es funktioniert. Dass da mal irgendwas nicht funktioniert, das ist ganz klar, aber das ist die absolute Ausnahme. Das heißt, unsere Technik, wenn wir die betrachten, der letzten 50 Jahre, dann ist die nicht gewachsen, sondern explodiert. Und umso weiter sich die Technik entwickelt hat, umso schneller konnte sie weiterentwickelt werden. Diese exponentielle Kurve, die hat auch heute noch keinen großartigen Knick erlitten. Und wenn wir 50 Jahre weiterdenken, dann sind wir irgendwo, wo wir heute noch gar nicht hindenken können, noch nicht hinahnen können. Ich denke, in 10 Jahren, da können wir vielleicht von heute abschätzen, wo wir sein werden. Aber wenn wir über 20 Jahre nachdenken, da geht schon gar nichts mehr. Was bis dahin erfunden wurde, umgesetzt wurde, eingesetzt wurde, mit diesen neuen Erfindungen wieder neue Erfindungen ermöglicht wurden, das ist einfach irre. Wir werden von unserer Technik in den nächsten 10, 20, 30, 50 Jahren eingepackt werden von allen Seiten. Es wird nichts mehr geben, was nicht in irgendeiner Art mit seiner Umwelt kommuniziert und irgendwelche Entscheidungen trifft. Nur, wer trifft die Entscheidung, ob wir das wollen? Wir brauchen unbedingt und dringend Menschen, die diese Technologien beherrschen, auch noch in 50 Jahren, wenn die niedrigen Arbeiten schon längst von Maschinen gemacht werden. Aber die müssen ja irgendwo kontrolliert werden. Das ist eine Gefahr, die auf uns zukommt, dass wir die Kontrolle verlieren. Solange wir den Stecker aus der Steckdose ziehen können, tun uns die Maschinen nichts. Aber wir sollten niemals eine Entwicklung anstoßen, die wir nicht von Anfang bis Ende überdenken können. Denn dann ist es ganz schnell passiert, dass sich eine Entwicklung auftut, die wir so nicht wollen und die wir vielleicht nur schwer oder gar nicht stoppen können. Technik macht Spaß, aber irgendwo muss sie auch beherrschbar bleiben. Das sollte eigentlich nicht dazu dienen, Ihnen Angst zu machen, aber ein kleiner warnender Zeigefinger muss an dieser Stelle erlaubt sein, denn die Entwicklung bleibt nicht stehen und wir dürfen es erst recht nicht. Ich begrüße Sie zur Folge 500e wie Emil des Computerclub 2 Audiocast. 500e heißt für die, die die anderen Folgen nicht gehört haben, A bis D, die haben noch was vor sich. Und 500e heißt, dass wir jetzt an einem Punkt angelangt sind, der vielleicht direkt erstmal gar nicht zum Computerclub gehört. Aber ich habe in den letzten Jahren so oft Fragen gestellt bekommen, die eben nicht den Computer oder den Computerclub betreffen, aber die zeigen, dass Menschen, die mit Technik befasst sind, sich auch Gedanken darüber machen, wie denn diese Technik künftig eingesetzt werden könnte. Und vor allen Dingen, was können wir mit dieser Technik anfangen? Wie können wir davon profitieren? Nun, eine der Spitzentechnologien, die wir haben, ist die Raumfahrt. Wir sind auf dem Mond gewesen. Menschen sind über den Mond gelaufen, haben Untersuchungen angestellt, Fotos gemacht, Steine gesammelt und Menschen sind wieder zurückgekommen. Das könnte man sagen, gut, was soll der Quark? Hat irre viel Geld gekostet und dann sind die da rumgehüpft und schön ist. Aber das steckt einfach im Menschen so drin. Früher sind sie mit Schiffen übers Meer gefahren und umgekommen und wenn sie Glück hatten, angekommen und wenn sie noch mehr Glück hatten, wieder zurückgekommen. Und so ist es eben heute auch hier. Und der Mond ist ja nicht irgendwas außerhalb unserer Welt, sondern er gehört zu unserer Welt, genau wie die anderen Planeten, genau wie die anderen Sonnensysteme. Das Problem ist eben nur, wir haben keine Treppe dahin. Es führt keine U-Bahn zum Mond. Noch nicht. Aber erstmal ganz abgesehen davon, ob es Sinn macht, den Mond und andere Planeten zu erreichen oder nicht. Eins ist klar und davon bin ich fest überzeugt. Wir Menschen werden den Mond besiedeln. Wir Menschen werden den Mars besiedeln. Wir Menschen werden auch andere Planeten besiedeln. Wie das gehen soll, das ist eigentlich von der Idee her relativ einfach. Man sucht sich auf dem Mond irgendeinen Ort, in der Nähe des Südpols vielleicht, wo laufend die Sonne scheint, wo man vielleicht in einem Krater auch ein bisschen Schatten hat und baut dort erstmal eine kleine Station auf. Diese kleine Station, die vielleicht aus einzelnen Zellen besteht, die möglicherweise aufblasbar sind, die kann wachsen, die kann verbunden werden. Man muss natürlich Nahrungsmittel dahin schaffen, man muss Sauerstoff dahin schaffen. Aber im Laufe der Zeit, innerhalb von weniger Jahren, kann dann vielleicht eine größere Kuppel dort aufgebaut werden, unter der man sogar leben kann, unter der man Atmosphäre haben kann. Eine Kuppel, unter der dann auch Pflanzen gezüchtet werden können. Das heißt, man kann dort selbst etwas anbauen. Man kann auch dort selbst damit dann Sauerstoff herstellen, einen ähnlichen Kreislauf aufbauen wie hier auf der Erde. Wie kriegt man die Energie dahin? Nun, wenn man angefangen hat mit Solarzellen, die man ja auch nur auf die Mondoberfläche zu legen braucht, es geht ja kein Wind, dann hat man schon mal Energie. Und wenn man Energie hat, könnte man nach und nach das Mondgestein umwandeln in kleinen und später vielleicht größeren Fabriken, um dort die Solarzellen selbst herzustellen. Und das ist ein Prozess, der sich dann immer mehr beschleunigt. Man wird also irgendwann eine Produktion von Solarzellen haben, legt die auf dem Mond und hat Energie mehr, als man braucht. So, und warum sollte man das aber tun? Zum Beispiel für Forschung und Technik. Wenn wir sagen, so viel Geld wollen wir für die Forschung nicht ausgeben, wir können da zwar ohne Atmosphäre unendliche Weiten mit unseren Teleskopen erblicken, brauchen keine Klimmzüge mehr zu machen wie auf der Erde. Wer das nicht will, der soll sich mal überlegen, was haben wir denn für Satelliten in die Umlaufbahn gebracht? So die bekanntesten zum Beispiel Hubble oder Rosat oder sonst was. Also wir haben doch unsere Augen außerhalb unserer Atmosphäre platziert, um besser sehen zu können, was ist denn um uns herum, wo sind wir denn mittendrin oder am Rande. Und das ist vom Mond also viel einfacher. Da stellt man so ein Teleskop irgendwo hin und gut ist. Und die andere Frage, können Sie sich vorstellen, wenn man da oben auf dem Mond riesige Kuppeln baut, riesige Hotels baut, wenn man dort so eine, naja, eine Art Garten oder Park hat, der eben einen Kilometer oder zwei oder sonst was groß ist, in der Länge und in der Breite. Und wenn man dann mal für den Urlaub, für ein paar Tage, wenn es dann erschwinglich ist, einfach zum Mond fliegt, überlegen Sie sich nur, was das für ein Abenteuer ist. Wir haben auf dem Mond etwa ein Sechstel der Schwerkraft der Erde. Wie hoch können Sie springen? Als Ungeübter, vielleicht einen Meter oder so. Da können Sie 6 Meter hoch springen. Wie weit können Sie springen? 3 Meter oder 4 Meter oder 5 Meter? Da können Sie 30 Meter weit springen. Allein das als Abenteuer, man geht spazieren, man wiegt viel, viel weniger. Ein Schwimmbad mit riesigen Wellen. Es gibt die Möglichkeit, dass Sie, wenn man eine solche luftgefüllte Kuppel hat, dass wir Menschen mit Flügeln selbst fliegen können, uns selbst in die Luft erheben können, so wie ein Vogel. Und wenn man aus 10 Meter irgendwo runterfällt, dann tut man sich vielleicht weh, wenn man dumm aufkommt, aber viel mehr passiert nicht. Also, allein diese Überlegung, und Menschen sind ja nun mal abenteuerlustig, vergnügungssüchtig, und wenn das Geld dafür da ist und diese Reisen zum Alltag geworden sind, wiederverwendbare Raumflugkörper, ich vermeide mal Raumschiffe, dann werden wir auch solche Angebote annehmen. Das ist nur mal die eine Sache. Die andere Sache ist, dass der Mond natürlich unglaublich viel Bodenschätze bietet. Wenn also da eine Industrie vorhanden ist, dann wird auch der Mond ausgebeutet werden. Dass das rechtliche, juristische Probleme mit sich bringt, dass wir nicht wissen, wem gehörte der Mond, oder das sind alles Dinge, die natürlich geklärt werden müssen. Aber da gehört eben ein Konsens dazu. Wir müssen in unserer Gesellschaft, mit der ganzen Welt, mit allen Menschen Vereinbarungen finden, wem der Mond gehört und wer ihn wie nutzen darf. Am besten wäre, er würde für ewig grenzenlos bleiben und nicht so dumm wie auf der Erde. So, und gehen wir mal einen Schritt weiter. Wenn wir auf dem Mars fliegen, das kommt auf jeden Fall. Die ersten Überlegungen dieser holländischen Firma, dass man Menschen anbietet, auf dem Mars zu fliegen, sie dahin zu bringen und nie mehr wieder abzuholen, weil das viel aufwendiger ist. Egal, wie man das betrachtet, aber es gibt unglaublich viele Menschen, die schon durch die Auswahl, Vorauswahl gefallen sind. Die wollen das. Die wollen zum Mars und wollen dort leben. Kann man natürlich sagen, Mensch, ich muss alles hier zurücklassen. Eltern, Geschwister, vielleicht sogar Familie. Irgendwie irre. Aber auf der anderen Seite, Abenteurer früher haben das auch nicht anders gemacht. Mein Großvater war auch so ein Verrückter. Der wollte immer auswandern nach Amerika. Und eines Tages, weil seine Frau nicht wollte, war morgens das Bett leer. Und 2 Wochen später hat sie eine Postkarte bekommen und hat geschrieben, viele Grüße. Ich bin in Chicago angekommen und grüße alle anderen. Fertig. Gut, er hat dann ab und zu auch nochmal geschrieben, aber dass seine Frau auch nicht nachkommen wollte, er hat da schon ein Geschäft aufgebaut, eine Klempnerei. Ist er dann irgendwann wieder zurückgekommen. Aber was ich damit sagen will, das ist, auch das steckt in den Menschen drin. Dann bekomme ich immer wieder gesagt, ja, aber wenn ich mir überlege, dass ich dann mein ganzes Leben lang mit einem Raumanzug rumlaufen müsste, das wäre ja wirklich, das ist ja kein Leben mehr. Das ist ja einfach nicht schön. Das ist das nicht ein bisschen zu kurz gedacht? Also nehmen wir mal den Begriff Raumanzug auseinander. Nehmen wir den Raum mal weg. Nehmen wir mal den Anzug. Wir müssen alle unser ganzes Leben mit einem Anzug rumlaufen. Warum? Entweder aus gesellschaftlichen, merkwürdigen Verständnis heraus, denn wir werden zwar nackt geboren, aber dürfen da nicht nackt rumlaufen, zumindest in den meisten Bereichen auf dieser Welt nicht, was irgendwo unsinnig ist. Aber wir können es ja auch nicht. Also mal ganz ehrlich, wenn Sie im Sommer in knalliger Sonne nackt da rausgehen, verbrennen sich das Fell und das kann später sogar zu Hautkrebs führen. Es gibt sogar Leute, die daran gestorben sind. Das heißt, wir müssen eine Schutzkleidung haben. Und wie ist es im Winter? Genau das Gleiche, umgekehrt. Das heißt, wir könnten theoretisch unbekleidet ja nur einen ganz begrenzten Zeitraum im Jahr an bestimmten Orten im Schatten irgendwo zubringen. Das heißt, wir brauchen ja auch einen Anzug. Wenn wir auf die Berge klettern, ganz hoch, das geht auch nicht ganz so einfach. Da müssen wir Sauerstoff mitnehmen, weil die Luft da oben zu dünn ist. Wenn wir tauchen wollen, irgendwo schwimmen, tauchen, sonst wo, müssen wir auch Sauerstoffflaschen mitnehmen, weil wir können ja nun nicht unter Wasser atmen. Wenn es stürmt, müssen wir auch irgendwo eine Höhle haben, was in der Regel unsere Wohnung oder unser Haus ist. Wir sind nicht dafür gebaut, wie Tiere frei das ganze Jahr, Jahr aus, Jahr ein, bei Wind und Wetter im Freien zu leben. Wir schaffen uns einen kleinen Anzug, unsere Kleidung, einen großen Anzug, unsere Wohnung, nehmen unsere Luft mit, wenn wir in die Höhe oder in die Tiefe gehen. Wir müssen ja unsere Umwelt mitnehmen. Und was ist da anders in einem Raumschiff oder auf dem Mond oder auf dem Mars? Auch da müssen wir unsere Umwelt mitnehmen. Nur auf der Erde, da gibt es zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten das Paradies, wo ich als Mensch einfach nur leben kann. Gott, Essen, Trinken vorausgesetzt. Aber überall anders gibt es kein Paradies. Da muss ich mir selbst meine Umwelt aufbauen. Und mal ganz ehrlich, wenn wir nicht mehr so klobige Raumanzüge haben wie heute und wenn wir die Entwicklung der Technologie der letzten 50 oder 100 Jahre betrachten, kann ich mir durchaus denken, dass wir vielleicht in 50 Jahren Raumanzüge haben, die nicht viel mehr auftragen als an heutzutage an einer Arbeitskleidung für Feuerwehr oder sonst jemand, dann wäre das doch gar kein so großer Unterschied. Gut, ich gehe auf dem Mars durch eine Luftschleuse nach draußen, bin dort auch ein bisschen leichter, natürlich nicht so hüpfleicht wie auf dem Mond und kann dann draußen mit meinem leichten Raumanzug mich quasi frei bewegen. Genauso wie im Sommer, wenn die Sonne brezelt und ich habe Kleidung an und habe eine Sonnenbrille auf und habe einen Sonnenhut auf. Ich denke, so weit weg ist das alles gar nicht. Wir Menschen sind zerbrechlich, wir brauchen Schutz und die Überlegung, dass man auf einem fremden Planeten dann niemals so wie auf der Erde rumlaufen kann, das ist okay. Aber auch da wird es dann eben Orte geben, wie das, was ich für den Mond vorhergesagt habe, große Kuppeln und große Bereiche, wo man leben kann, vielleicht auch unterirdisch, die mit Projektoren an Himmel simulieren oder was auch immer. Die technische Entwicklung wird uns in die Lage versetzen, all das zu realisieren, in jeder denkbaren Umwelt, unsere Umfeld, unsere eigene notwendige Atmosphäre, Licht und Nahrung und alles mitzunehmen und vielleicht vor Ort regenerativ auch wieder zu erneuern. Und wenn wir noch ein ganz kleines Stück weiter denken, diese Raumschiff, das ist ja im Grunde genommen das Gleiche wie unsere Erde. Auch hier haben wir alles, einen gewissen Vorrat. Und im Moment sind wir noch so dämlich und verbrauchen alles, anstatt es zu pflegen und zu hegen, wie wir es irgendwo in den Weiten des Weltall machen müssten und auch täten. Und es auch für ganz normal halten würden, wenn wir das auf der Erde genauso für normal halten würden. Und alles das, was wir brauchen, auch wieder so zurückgeben, wie wir es gebraucht haben. Dann könnte das endlos das Paradies sein. Vielleicht. Vielleicht. Denn über eins müssen wir uns im Klaren sein. Auch wenn das alles jetzt wie so eine Art Abenteuer eines Irren sich anhört, was ich gesagt habe. Nur, wir können uns ansehen, welchen Planeten wir auch wollen. Überall gibt es massive Krater. Wir wissen ganz genau, irgendwann wird auch auf der Erde wieder so ein Riesenbrocken einschlagen. Ob wir das schaffen, den abzulenken, den zu zerstören oder wie auch immer. Aber was ist, wenn, wie Schumacher Levy zum Beispiel, wenn da eine ganze Horde von diesen Trümmern auf uns zurasen? Die Menschheit würde ausgelöscht werden und sie wird irgendwann ausgelöscht werden. Ob wir die Technologie rechtzeitig haben, uns davor zu schützen, wage ich zu bezweifeln, weil das doch eine große Aufgabe ist. Wenn die Menschheit überleben will, muss sie außer der Erde noch andere Planeten haben, noch andere Aufenthaltsorte haben und muss ihre Umwelt, in der der Mensch existieren kann, mitnehmen und künstlich schaffen. Das heißt, es gibt gar nicht die Überlegung zu sagen, ach, alles Spinnerei, was soll ich am Mond, was soll ich auf dem Mars? Nein, das Überleben der Menschheit hängt hundertprozentig davon ab, dass wir uns auf andere Planeten ausdehnen mit unserer Zivilisation. Und wenn wir nur die friedlichen Elemente mitnehmen und alles andere hier lassen, dann ist schon viel gewonnen. Aber das ist ein anderes Thema. Die Entwicklung unserer Gesellschaft und was unsere Aufgabe ist, die viel zu wenig wahrgenommen wird. Vielleicht hören Sie ja weiter die Folge 500F. Das war's für die 500E. Machen Sie sich mal gefasst darauf, Ihre Kinder oder Ihre Enkel, je nachdem wie alt sie sind, haben die Möglichkeit, mal eine Woche Urlaub auf dem Mond zu machen. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 500F des Computer Club 2. Tja, jetzt kommen wir zu einem Thema, da habe ich sehr lange darüber nachgedacht, wie weit ich denn gehen kann. Also erstens, ich möchte hier weder Politikerschelte betreiben, noch Politik grundsätzlich in irgendeiner Art auf den Prüfstand stellen. Mal darüber ein klein wenig reflektieren, okay, aber im Grunde genommen geht es mir eher darum, mit dem Finger auf Dinge zu zeigen, die nicht in Ordnung sind, wo wir daran arbeiten müssen, die wir ändern müssen. Und auch aufzuzeigen, wer etwas ändern muss und kann. Hört sich alles sehr großartig an. Sie sollten das eigentlich selbst beurteilen, wie Sie das sehen, sollten einfach nur Ideen von mir mal mit durchdenken. Es könnte ja sein, dass Ihnen die eine oder andere Sache doch gefällt und dass Sie vielleicht sagen, okay, den Weg könnte man gehen oder so ein kleines bisschen in diese Richtung. Fertig mit Reden. Wir wissen alle, dass unsere Gesellschaft nicht perfekt ist. Wir sagen und sind stolz darauf und können auch stolz darauf sein, dass wir in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung leben und leben dürfen. Aber da geht es schon los bei mir. Freiheitlich-demokratische Grundordnung. Was heißt freiheitlich? Rötlich ist nicht rot, säuerlich ist nicht sauer, süßlich ist nicht süß und freiheitlich ist nicht frei. Wir sind also in einer Übergangsordnung von einer freiheitlichen, hoffentlich irgendwann einmal in eine freie. Wer sich übrigens diese Sache mit freiheitlich ausgedacht hat, weiß ich nicht, aber ob er sich dabei was gedacht hat, weiß ich noch viel weniger. Aber was will ich eigentlich damit sagen? Ich will damit sagen, dass nichts auf der Welt perfekt ist. Und das, was Menschen tun, schon mal gar nicht. Unsere Politiker machen viel Mist. Aber jeder von uns macht viel Mist. Unsere Politiker sind ja aus unseren Reihen. Die meisten jedenfalls. Und das Problem, das große Problem ist, dass wir nicht verstehen, was sie tun und was sie denken. Denn umso höher man in der Hierarchie der Politik aufsteigt, wie auch in jeder anderen Struktur, umso mehr muss man mit den Wölfen heulen, umso mehr muss man Kompromisse machen, umso mehr muss man Seilschaften bilden, umso mehr muss man Zugeständnisse machen, Tauschhandel machen. Ob das Diplomatie ist, ob das Kompromisse sind, ob das einfach im System, in unserem System drinsteckt und nicht anders geht, kann ich nicht sagen. Aber es ist klar, wenn 80 Millionen Deutsche, okay, es sind ein paar mehr, aber so genau nehmen wir es heute nicht, eine Meinung haben, dann ist das nicht eine Meinung, sondern es sind das 80 Millionen Meinungen. Und natürlich muss man versuchen, es der Masse, der Mehrheit, am gerechtesten zu machen. Und die, die in der Minderheit sind, den kann man eben nicht so ganz gerecht machen. Das heißt, jeder, der einen Kompromiss schließt, wird in irgendeiner Art etwas geben müssen. Und das, was man bei einem Kompromiss bekommt, ist aber größer als das, was jeder Einzelne gegeben hat. Nur, es gibt einige Fehler, die ich der Politik doch anlasten muss. Allzu oft wurde und wird über den Kopf der Bürger hinweg entschieden. Allzu oft wird entschieden, ohne dass der Bürger überhaupt gefragt oder gar informiert wird. Und das hat sich in den letzten Jahrzehnten einfach gehäuft. Ob es nun beim Bau von Straßen und Autobahnen ist, dass Geheimverträge geschlossen werden, dass unsere Regierung, unsere gewählte Vertreter, die unser Steuergeld verwalten und ausgeben, dass die Verträge mit Firmen im privatwirtschaftlichen Bereich machen, die geheim sind von mir, dem Steuerzahler, das ist eine Absurdität, die kann man gar nicht mit Worten beschreiben. Ob Verträge geschlossen werden mit anderen Staaten, die geheim sind, die nur einige Politiker und Vertragsschließende wissen vorher, vielleicht hinterher andere, wenn es mutige und preiswürdige Menschen gibt, die solche Sachen aufdecken. Auch das kann nicht sein. Das darf auch nicht sein. Dass Geheimdienste sich mehr und mehr der Kontrolle des Staates entziehen, dass noch nicht mal unsere gewählten Volksvertreter Informationen darüber bekommen, welche Geheimnisse über uns nach draußen gehen. Das ist unsäglich schändlich. Doch was kann man dagegen tun? Auswandern? Naja, kann man schon, aber wir haben eine freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und die ist gut, die ist verdammt gut. Sie ist nicht perfekt, sie ist nicht am Ende der Entwicklung. Und so eine gute findet man so schnell nicht wieder. Aber wenn wir sie verbessern wollen, wie verbessern wir sie denn? Durch Politikverweigerung, dadurch, dass wir nicht zur Wahl gehen? Das, was in den letzten Jahren, sagen wir mal, in Mode gekommen ist, das kann es nicht sein. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wir müssen doch die Richtung vorgeben. Wir, das Volk. Wenn mir etwas nicht passt, dann sage ich das den Gemeinderäten, den Stadträten, den Landräten. Dann sage ich es den Gemeinderatsmitgliedern, den Bürgermeistern. Dann sage ich es den Abgeordneten in meinem Wahlkreis. Aber nicht einmal, nein. Wir müssen das immer und immer wieder sagen. Aber nicht einer, nicht ich allein. Nein, alle. Stellen Sie sich einfach mal vor, irgendeine kleine Ortschaft mit 1000 Einwohnern und von diesen 1000 Einwohnern würden nur 100 Einwohnern jede Woche in die Sprechstunde des Bürgermeisters gehen und würden sagen, hör mal, Junge, das geht nicht und das ist falsch und das kann nicht sein und das ist ungerecht und das habt ihr noch nicht gemacht und das ist nicht in Ordnung. Das wäre eine Möglichkeit, um das eigene Gefühl weiterzugeben nach, in Anführungszeichen, oben. Dass man natürlich da den einzelnen, vielleicht unschuldigen Bürgermeister an einer solchen Situation oder Abgeordneten oder Landrat oder wen auch immer ziemlich nervt, liegt in der Natur der Sache. Aber ein Hausarzt ist auch genervt, wenn die Leute immer kommen und sagen, verschreibst du was, mir tut hier weh, mir tut da weh. Jeder sucht sich seinen Beruf und seine Art, durchs Leben zu kommen, selbst aus. Aber nur das funktioniert. Und dass wir vor den Wahlen möglichst so viele wie möglich, möglichst alle was ja nicht geht, aber zu unseren Kandidaten gehen und sagen, pass auf, Junge, das und das und das, das muss gemacht werden. Das will ich geändert haben. Und natürlich, wenn sehr, sehr viele von uns zu unseren künftigen wählbaren Politikern gehen, werden die sich darüber Gedanken machen. Natürlich ändert sich deren Denken. Natürlich werden die nicht vergessen. Da sind ja wieder 1000 Leute gewesen, die mir fürchterlich auf den Kick gegangen sind. Ganz vergessen werden sie es nicht. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Und der, der es ein bisschen mehr vergessen hat, der wird beim nächsten Mal nicht mehr gewählt. Dem kann man das sagen. Nö, mit dir? Nee, Junge oder Mädel. Wir haben darüber gesprochen, wir haben Versammlungen gehabt, wir haben Besprechungen gehabt, wir haben, und was passiert? Nix. Du warst plötzlich gewählt und da waren wir dir egal. Das wäre eine gelebte Demokratie. Ich will damit nur sagen, es hat keinen Sinn zu sagen, der Politiker, der Minister, der Staatssekretär, die sind faul, die sind doof, die machen das falsch. Nein, wir müssen uns bewegen, wir müssen aufstehen. Wir müssen ja nun nicht mal direkt irgendwo hingehen. Es ist zwar schön, Auge in Auge jemandem gegenüberzustehen und ist auch wirksamer als alles andere, aber man kann das ja auch in Stufen machen und dann eskalieren. Ich kann ja erstmal per E-Mail irgendwie was machen und wenn nichts passiert und ich keine Antwort bekomme, dann rufe ich eben an. Und wenn nichts passiert, entsprechend, dann gehe ich eben hin. Und wenn nichts passiert, dann gehe ich eben in die Gemeinderatssitzung oder Stadtratssitzung oder wo auch immer. Und da sollte man doch tatsächlich etwas erreichen können. Man kann auch etwas erreichen. Ich will damit nur sagen, alles das, was wir bemängeln, können wir auch ändern. Nicht sofort, nicht morgen, vielleicht noch nicht mal nächstes Jahr, aber in 3, 4, 5 Jahren sollten wir eine Richtungsänderung herbeiführen können. Und in 10 oder 20 Jahren sollte das, was die Masse von uns für gut hält, auch wirklich für die Gesamtheit umgesetzt werden. Wir stehen vor einem gravierenden Umbruch. An allen Ecken und Enden werden unsere Daten gesammelt. Egal, ob wir diese schwachsinnigen Paperkarten da benutzen, um dafür 5 Gummipunkte im linken hinteren Fuß vom Fernsehgerät geschenkt zu bekommen oder sogar noch was draufzahlen müssen oder was auch immer. Egal, ob wir an Preisausschreiben und anderen Schwachsinn teilnehmen, wo teilweise auch gar nichts verschrieben wird als Preis. Egal was, unsere Daten werden gesammelt. Wir geben sie mehr oder weniger freiwillig heraus. Unsere Daten werden gesammelt, indem wir Geräte weggeben zur Reparatur, zum Beispiel unsere Navigationsgeräte, unsere Computer. Wir wissen nicht, wer auf diese Daten zugreift. Unsere Daten werden gesammelt, einfach indem wir unser Fernsehgerät einschalten. Moderne Fernsehgeräte, die mit dem Internet verbunden sind, lassen sich aus der Ferne abfragen und werden abgefragt. Wer guckt wann, was, wie lange, wie viel. Unsere Daten werden gesammelt, indem wir unsere elektronischen Zähler im Zählerkasten haben. Und dort kann sehr oft abgefragt werden, je nachdem, wie die Netze ausgebaut sind, die Kommunikationsnetze, wann ich welchen Strom brauche. Man kann über die Helligkeit eines Fernsehgerätes, des Bildes, zum Teil schon erkennen, welches Programm geguckt wird. Man kann nahezu alles, was wir tun, nachvollziehen. Unsere Autos werden ab dem nächsten Jahr eine Notruffunktion haben. Das heißt, wenn das Auto einen Unfall hat, wird es automatisch sich in das Mobilfunknetz einwählen und notrufen, weil es die eigene Position weiß, die es mitteilen kann und einige andere Dinge. Diese Sachen sind noch nicht geklärt, wie hier die Sperre drin sein soll, damit das Auto nicht von außen überwacht werden kann, damit nicht jeder momentane Aufenthaltsort irgendwo gespeichert wird. Unsere Daten werden überwacht, sobald wir das Internet anwählen, sobald wir eine Suchmaschine aufrufen, sobald wir einen Routenplaner aufrufen, auch wenn wir anonym da drin sind. Aber unser Rechner hat ein Profil, das kann wiedererkannt werden, genauso wie ein Name. Und das wird im großen Rahmen zusammengeführt und da wird eine Person drauf. Und selbst wenn da noch nicht der Name auf der Person steht, ist sie aber doch erkennbar. Denn der Name ist ja auch nur ein Name. Unsere Daten werden gesammelt und werden überwacht, wenn wir mit einer Kreditkarte bezahlen, wenn wir mit irgendeinem anderen Plastikgeld bezahlen. Egal wann und wo, es ist alles sofort verfügbar und es wird zusammengeführt. Unsere Daten werden selbstverständlich überwacht, wenn wir irgendwo uns anmelden bei irgendeinem Dienst, irgendeinem sogenannten Newsletter, wie auch immer. Unsere Daten werden überwacht, wenn wir im Internet von einer Homepage, von einem Anbieter zu einem anderen gehen, über Cookies, über viele andere Technologien. Wenn ich also bei den Amazonen bin und gucke mir irgendwas an und gehe dann in die elektronische Bucht, um es da zu kaufen, wird das überwacht und wird erkannt. Und diese Daten werden zusammengeführt im großen Stil. Tja, was können wir dagegen tun? Ich sage es Ihnen ganz klar, nichts. Denn das lässt sich nur auf politischer Ebene klären. Nur dadurch, dass wir durch Gesetze geschützt werden. Aber das liegt nicht im Interesse unserer Regierung. Das heißt, wir müssen wieder von unten darauf einwirken, dass es zum Interesse unserer Regierung wird. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch ganz klar wissen, dass wir aus dieser totalen Überwachung nicht mehr herauskommen. Im Gegenteil, sie wird immer schlimmer. Unsere neuen Vorratsdatenspeicher, Krempelmistgesetze, die sorgen dafür, dass überwacht werden kann, wo wir rumlaufen. Das heißt, wo unser Mobiltelefon rumläuft. Und das ist ja meist an der Frau oder am Mann. Wann wir wie lange mit wem telefoniert haben. Welche E-Mails wir hin und her geschickt haben. Nachrichten werden gespeichert. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass alles, was wir tun, irgendwo gespeichert wird und nachvollziehbar ist. Und es kann jeder beteuern, jeder Politiker, jede Firma, jeder Pressesprecher, jeder was weiß ich was, hält sich an die Datenschutzregeln, die so lächerlich sind. Das ist ja gar nicht zu beschreiben mit Worten. Denn ob sie sich daran halten, lässt sich nicht nachweisen. Wir haben keine Werkzeuge dafür. Und dann ist dummerweise mal wieder irgendwo eine Datenbank geknackt worden. Und schon werden wieder Milliarden und Abermilliarden Daten abgegriffen, die irgendwo hingeraten. Wer, warum, in wessen Auftrag die Datenbank geknackt hat, weiß keiner. Kann auch keiner mehr im Nachhinein sagen. Wir müssen damit leben, dass wir durchsichtig und gläsern werden. Ob es uns gefällt oder nicht. Aber wir können ja etwas tun. So wie ich eingangs sagte, wir müssen die Politik ändern. Wir müssen Institutionen schaffen, die aus uns, dem Bürger, bestehen, die Einblick haben, die die Rechte haben, in Firmen zu kontrollieren, ob die Daten da wirklich sicher sind, ob die Daten da auch nicht unerlaubterweise gespeichert werden. Und das auch bei Behörden und Instituten, nicht nur in der Privatwirtschaft. Wir müssen aus Bürgern, da können auch ein paar Politiker dabei sein, das schadet ja nichts, Gruppen bilden, die aktiv diese Kontrolle übernehmen. Der Staat tut es nicht, ist nicht in seinem Interesse. Aber wir müssen uns dieses Recht erkämpfen. Ich weiß, dass das mehr als schwer ist. Aber nur wenn wir wirklich zur Wahl gehen, nur wenn wir wirklich vorher mit den Leuten, die wir zu wählen gewillt sind, sprechen und denen das sagen und heraushören, ob die unsere Interessen vertreten, zumindest zum Teil, hundertprozentig sowieso nicht, sind ja eigene Menschen, nur dann können wir denen auch bei der Wahl unsere Stimme geben. Im anderen Fall nicht. Es ist ein sehr, sehr schwerer Weg. Aber andersherum würden wir ja eigentlich nur noch Nutzvieh sein. Wir werden überwacht, wir bekommen vorgesetzt, was man meint, was gut für uns ist, in der Hauptsache das, wo derjenige, der es uns vorsetzt, am meisten daran verdient. Und irgendwann sind wir nur noch ein kleines Rädchen in einer riesen Geldwirtschaftsmaschine. Und darum geht es, Macht und Geld. Bei der Politik liegt die Hauptsache auf Macht, bei der Industrie auf Geld, obwohl beides miteinander sehr eng verwoben ist. Und wir sehen es ja, dass die Politik macht, was sie will. Ob jetzt die EZB unseren Euro so weit heruntergesaut hat, dass er an 25% an Wert verloren hat. Und dieses Geld, was wir als Sparer nicht mehr haben, wir bekommen keine Zinsen mehr. Bausparen ist im Grunde genommen kaputt. Lebensversicherungen sind im Grunde genommen kaputt. Wo ist das Geld denn hin? Wo geht es denn hin? In die Banken. Da, wo diese, früher gab es mal ein Buch, Nieten mit Nadelstreifen, wo diese Klugscheißer Geld verwalten, obwohl sie es gar nicht können. Es hat sich hier im Nachhinein herausgestellt, dass die meisten, die das gemacht haben, so dumm waren. Und die Erfolge haben wir ja gesehen und die Misserfolge haben wir ja gesehen. Wichtig, einfach nur ganz wichtig ist, dass wir mehr Kontrolle haben über die Politik. Und das geht nur, indem wir zur Wahl gehen. Und das geht nur, indem wir wissen, wen wir wählen können. Nicht so vor einem Lappen mit 60 Namen stehen und nicht wissen, was machen wir denn. Ach, machen wir hier ein Kreuzchen, da ein Kreuzchen. Nein, natürlich müssen wir vorher zu den Leuten hingehen. Muss sagen, hier, was hältst du davon? Was hältst du davon? Wie siehst du es mit der Altersversorgung? Wie siehst du es mit der Jugendförderung? Das sind Dinge, die müssen geklärt werden. Und nur wenn wir diesen Dialog haben, wenn wir Informationen bekommen und Informationen geben, nur dann können wir uns verstehen. Diejenigen, die später unsere Interessen weiter verfolgen sollen und wir, die wir unsere Interessen artikuliert haben. Wir müssen uns verstehen. Nur dann gehen die Wünsche von uns allen nach oben. Natürlich müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wir niemals unsere eigene, unsere persönliche Meinung zur Realität für alle anderen machen können. Das geht nicht. Wir müssen auf jeden Fall Kompromisse schließen. Aber der Weg der letzten Jahrzehnte, dass immer mehr Politikverdrossenheit herrschte, dass immer mehr Leute nicht zur Wahl gegangen sind, dass man gesagt hat, scheißegal, die machen sowieso, was sie wollen. Das ist ja alles richtig. Aber mit dem Denken bleibt es auch so. Mit dem Denken ändert sich nichts. Und die große Gefahr, dass wir nur das Datenfutter für die Industrie, die uns ausnimmt, Industrie, Wirtschaft, Handel, liefern, die ist nicht nur in Sicht, sondern die ist schon Realität. Hier muss auf jeden Fall ein Korrektiv her, hier muss auf jeden Fall ein Gegengewicht her, denn da können wir auf die Politik nicht vertrauen. Wenn wir aus der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die, und ich betone es nochmal, eine der besten auf dieser Welt ist, eine freie demokratische Grundordnung machen wollen, müssen wir alle mitarbeiten und dürfen nicht sagen, ich habe ja nichts zu verbergen. Denn wer heute nichts zu verbergen hat, hat morgen nichts mehr zu verschenken. So, das war jetzt natürlich ein Monster. Einen Audiocast, wie ich ihn so schnell nicht wieder machen werde, weil das ist ja doch schon ein bisschen viel alles. Ich denke, wer bis jetzt durchgehalten hat und sich sogar noch die Verabschiedung anhört, dem gebührt mein aufrichtiger Dank. Und ich denke, dass ich sicherlich bei der einen oder anderen Sache Ursache sein werde, das wünsche ich mir, für anhaltende, ausdauernde, kritische Diskussionen. Denn wir stehen an einem Umbruch. Die Technik zeigt uns klar, wo es hingeht. Und bevor wir in einen totalen Überwachungsstaat mit entmündigten Bürgern, die nur Datenlieferanten sind, landen, sollten wir lieber reden. Reden, reden, reden. Ich höre auf zu reden, denn ich habe genug geredet für heute. Ich bedanke mich bei all denen, die im und beim Computer Club 2 mithelfen, im Audio, natürlich auch im Fernsehen. Speedpartner, NRWTV, Udo Wenzek, Thomas Ritter und so weiter. Und ich freue mich, wenn Sie auch weiterhin dabei sind. Nur noch eine Sache. Die Spenden dieses Jahr sind deutlich zurückgegangen. Ich weiß, nicht nur bei uns, sondern auch bei einigen anderen, ich sag mal Institutionen, die von Spenden leben. Aber viele Sachen kann ich eigentlich nicht mehr selbst tragen. Deswegen will ich betteln. Aber sollte die Möglichkeit bestehen, dass Sie irgendwo doch ein paar Euro abzweigen können, auf der Homepage gibt es die Möglichkeit, da ist das Konto und da ist auch ein PayPal-Button drauf. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie helfen würden, dass die Institution Computer Club 2 weiter bestehen kann und nicht an Armut stirbt. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei denen, die quasi monatlich spenden. Es gibt eine Anzahl, keine sehr große, aber es gibt eine Anzahl von Leuten, die monatlich einen Betrag spenden. Es gibt weiterhin eine Anzahl von Leuten, die unregelmäßig immer wieder auftauchen. Und es gibt auch ab und zu Leute, die auch mal eine höhere Summe spenden. Also höher heißt nicht vierstellig oder so, das haben wir leider noch nie gehabt. Aber es passiert schon mal, dass einer oder andere dreistellige spendet. Das ist zwar sehr, sehr selten, aber es ist passiert. Viele dieser Leute möchten gar nicht genannt werden. Sie schreiben ausdrücklich, dass sie nicht genannt werden möchten oder schreiben dazu oder schreiben gar nichts dazu. So. Andere schreiben, dass man sie nennen kann, Vorname, Nachname oder Nickname im Forum oder sonst etwas. Was ich immer gern tue, was ich in den Fernsehsendungen mache, weil es eigentlich da noch mehr Wirkung hat als hier. Und der Dank, das gehört einfach so dazu und dahin. Bei all denen möchte ich mich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Sie sind diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass es den Computerclub als Audiocast und als Videocast in der Version 2 bis hierher gegeben hat. Und ich hoffe, Sie und vielleicht auch der eine oder andere, der es jetzt hört, werden in Zukunft mithelfen, dass wir das auch weiterführen können. Ich bedanke mich bei allen, freue mich, dass Sie sich das angehört haben, angetan haben, würde mich auch freuen, wenn Sie bei uns im Shop hineinschauen, in der dunklen Jahreszeit, Taschenlampe unten am Regenschirm dran, das heißt der Regenschirm mit integrierter Taschenlampe, der hilft mir viel, und unsere Eule, die immer noch keinen festen Namen hat, weil ich ja noch per E-Mail alle Namensvorschläge sammle bis Ende des Jahres, die möchte natürlich auch noch, zumindest im nächsten Jahr, wissen, wie sie heißt. Ich mache einen großen Diener, tue den Daumen nach oben und sage Ihnen alles Gute, bis nächste Woche. Nicht so lang, nicht so viel, aber mit aktuellen Themen aus Technik, Wissenschaft und Forschung. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.